Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge zur aktuell besten Serie der Welt. Zumindest sage ich das immer so. Yves sieht es leider nicht so, deswegen sitzt er nicht hier. Aber der ist auch ehrlich gesagt gerade noch krank, deswegen ist es kein wildes Ding. Dafür habe ich mir aber jemanden eingeladen, mit dem ich schon mal über etwas anderes geredet habe. Aber ich glaube, hier ist die Stimmung wesentlich positiver als beim Fantastische Tierwesen, oder Lisa?
Absolut, absolut. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich mit dir über was sprechen darf, was ich mag.
Ja, bei Fantastische Tierwesen mögen wir die Welt, aber nicht unbedingt die letzten Filme. Aber hier ist es ja komplett anders. Ich sitze jede Woche vorm Fernseher und denke so, what the fuck sehe ich hier? Es ist so gut, diese letzte Staffel, auch diese Folge, bei der ich jetzt sehr viel höre, es ist eine durchschnittliche Better Call Saul-Folge. Ja, eine durchschnittliche Better Call Saul-Folge ist für mich immer noch eine fantastische Folge. Deswegen verstehe ich das nicht. Und es ist eine sehr besondere Folge.
Voll. Ich war auch wirklich, ich muss sagen, ich will jetzt nicht schon so vorgreifen, aber ich sag schon mal so viel. Ich war in der Vergangenheit oft noch nicht so richtig involviert in diese Gene-Timeline bei Better Call Saul. Deswegen wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass mir die Folge diese Woche nicht so gut gefallen müsste, aber ich habe sie von vorne bis hinten geliebt. Also ich muss echt sagen, Better Call Saul, ich werde nervös, wenn ich weiß, die Folge ist da und ich habe nicht unmittelbar sofort Zeit, sie zu gucken, weil ich mich jede Woche so drauf freue.
Also ihr hört jetzt schon, wir werden diese Woche nicht über Better Call Saul lästern, anders als du es in einem anderen Podcast tust, Lästerschwestern. Habt ihr denn bei dem Podcast Movie Pilot Streamgestöber auch drüber gelästert über Better Call Saul oder habt ihr das da noch gar nicht besprochen?
Da warten wir gerade ab, quasi, bis das Finale dann auch da ist. Streamgestöber, vielleicht für alle, die es nicht kennen, da sprechen wir halt auch immer über alles, was man aktuell so streamen kann, geben Empfehlungen und so weiter und so fort. Und wenn eine Staffel oder wenn eine große, tolle Serie zu Ende geht, die wir alle sehr lieben tatsächlich, dann findet ihr auf jeden Fall dazu auch eine Folge bei uns. Ich habe das Gefühl, alle in der Moviepilot-Redaktion, die es gucken, sind auch begeistert.
Ich sag auch immer, wer nicht von dieser Serie begeistert ist, der hat sie offensichtlich nicht gesehen. Oder vielleicht, was man sehr oft hört, so, ja, ich habe mal angefangen, bin wieder raus, so, nach den ersten paar Folgen, was ich ja noch ein bisschen verstehen kann, weil die ersten 2 Staffeln sehr gut sind, aber noch nicht dieses Meisterwerk, das Better Call Saul ab der 3. Staffel wurde. Für mich persönlich, ich habe es schon mehrmals bekräftigt, hat Better Call Saul sogar Breaking Bad überholt, weil es mit sympathischeren Figuren zu tun hat, die mir mehr bedeuten. Der Downfall von Walter White, es geht ja um eine unsympathische Figur, wenn du so möchtest. Und diese harten Erkenntnis, wie unsympathisch er wirklich ist. Und das ist halt bei Better Call Saul anders und gerade bei dieser Folge. Aber wie geht's dir da so insgesamt? Wie siehst du Breaking Bad und Better Call Saul?
Ich habe da auch, also ich habe sehr lange auch über die Frage nachgedacht, ob ich Better Call Saul tatsächlich besser finde und ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten kann, aber was ich auf jeden Fall sagen kann und das schließt so ein bisschen an das an, was du eben gesagt hast, ich glaube, ich bin emotional involvierter. Also Breaking Bad war die spannendere Serie, die knackigere Serie, würde ich sagen, die Serie mit den großen, epischen Momenten und den One-Linern und so. Aber Better Call Saul in der unfassbaren Ruhe und in dem Selbstbewusstsein auch so ruhig zu sein und auch einfach mal nichts zu sagen. Vielleicht ist es auch gerade der Zeitpunkt meines Lebens, wo mich sowas mehr abholt. Aber ich bin deutlich mehr emotional involviert als bei Breaking Bad. Und deswegen ist Better Call Saul so ein bisschen näher an meinem Herzen, würde ich sagen.
Das hast du sehr schön gesagt. So geht's mir auf jeden Fall auch. Also das ist ja der Grund, warum ich, auch der Grund, warum ich so hoch sehe. Es ist das Herz, wo es mich einfach berührt. Und fangen wir doch direkt mit den Details zu dieser Folge an. Ich fange da immer gerne mit den Namen an, weil die Namen oft auch so eine gewisse Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit haben und sehr viel über die Serie sagen. Und das war hier so bezeichnend, dass jede Folge bis dahin in dieser letzten Staffel immer ein End hatte. Sie hieß Point and Shoot, Fun and Games, Black and Blue. Und nach der letzten Folge, nach dieser Trennung, ist sofort klar, warum diese Folge dieses End nicht mehr hat. Und das tut, alleine das tut mir schon weh, dass die Folge nur Nippy heißt und nicht irgendwas End. Diese Gleichung ist aufgelöst, diese Rechnung. Und das tut schon weh.
Es ist auch wirklich, also ich hoffe so, so sehr, dass wir Kim nochmal wiedersehen, weil ich liebe die Schauspielerin, ich finde, die macht das unfassbar und ich liebe Kim als Charakter einfach seit der ersten Staffel und da wünsche ich mir auf jeden Fall in den 3 Folgen haben wir noch vor uns, ne?
Ja.
Da muss es nochmal, ich finde, es muss nochmal zum Zusammentreffen kommen oder ich will zumindest sehen, dass Kim irgendwo lebt und es ihr gut geht, irgendwie sowas muss sein, aber deswegen finde ich, was die Folge jetzt halt macht, ganz spannend, dass sie eigentlich auch so eine kleine Geschichte, die in sich für sich fast geschlossen, wie so ein kleiner Heist-Movie, so ein bisschen. So fühlt sich das an. Und deswegen habe ich dann relativ schnell vergessen, wen ich hier gerade eigentlich vermisse.
Ja, stimmt, weil das so die Folge gibt uns ja was anderes zurück. Was wir in der letzten Folge gesehen haben, ist, dass Jimmy McGill gestorben ist. Es ist nichts Dramatisches passiert. Es ist in Anführungsstrichen nur in diesem großen Albuquerque-Kartell-Kosmos hat sich nur eine Beziehung aufgelöst. Das ist ja geradezu Staubkorn klein zu all den anderen Problemen auf Leben und Tod, die in dieser Welt passieren. Aber es hat sich mit am schlimmsten angefühlt, dabei gewesen zu sein, wie die zwei sich trennen. Und dieses Und dann komplett rauszunehmen. Deswegen tut es halt so weh und deswegen vermisst man das auch. Und man dachte, in einem übertragenen Sinne, als Metapher ist Jimmy McGill da endgültig gestorben und Saul Goodman geboren. Und was mir diese Folge gegeben hat, war, ey, Moment mal, Jimmy McGill lebt. Lang lebe Slippin' Jimmy. Aber ist oder das so gut?
Er ist zumindest zurückgekommen, ne? Also das finde ich so, das finde ich auch so toll an dieser Folge. Es gibt ja viele Leute, da reden wir vielleicht später nochmal, wenn wir so ein bisschen chronologisch durchgehen drüber. Aber ich habe ganz viel auf Reddit auch gelesen, dass Leute so waren, ja, und jetzt zeigt sich hier selbst in dieser Gene-Timeline, Saul Goodman ist wieder dann so, nee, Jimmy ist wieder da. Und der war offenkundig die ganze Zeit davor weg. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ich saß, ich habe die Folge heute früh erst gucken können, so ab 6 Uhr saß ich vor meinem Fernseher und habe dann am Schluss auch echt so ein bisschen, ich habe mich richtig gefreut. Ich saß so strahlend auf meiner Couch und dachte mir so, ach.
So ging es mir auch. Ich habe es auch gestern Morgen geschaut. Normalerweise schaue ich sie abends am Dienstag. Und bei der gestern habe ich mir gedacht, ach fuck it, das ist eh meine Arbeitszeit, ich guck's jetzt morgens einfach. Setze mich jetzt hin und guck das morgens, so wie früher Game of Thrones. So habe ich auch Game of Thrones gucken müssen, damit ich halt sofort mit der Folge arbeiten kann. Und hier ging's mir ähnlich, aber ich habe mit einer ähnlichen Vorfreude da gesessen. Mit einer Vorfreude, mit einer Neugier, mit einem breiten Grinsen, mit einem Notizbuch und einem Stift. Und hab das genossen und aufgesogen, was da passiert. Das liegt natürlich auch an allen anderen äußeren Umständen. Wollen wir noch ganz kurz die Regie und das Drehbuch erwähnen. Regie hat hier geführt Michelle McLaren. Die hat hier natürlich zum letzten Mal Regie geführt, weil jeder, der jetzt Regie führt, ist jetzt der Letzte, der Regie führt. Man kennt sie aber von sehr vielen berühmten Folgen. Unter anderem IFT. Ich übersetze nochmal. I Fucked Ted hieß die Folge. Sie haben es nur IFT genannt. Ihr erinnert euch natürlich, weil du hast ja gesagt, die One-Liner in Breaking Bad, die vergisst man nie wieder. Madrigal hat sie gemacht, diese berühmte Folge, in der erstmal die Chicken, diese Chicken Nuggets gegessen werden in Deutschland. Und ganz besonders wichtig, aber es ist reiner Zufall, die viertletzte Folge in Breaking Bad. So wie sie jetzt heute die viertletzte, also dieses Mal die viertletzte Folge Better Call Saul gemacht hat. Purer Zufall, hat nur mit Schedule zu tun. Diese viertletzte Folge in Breaking Bad, das war der Shootout zwischen den Nazis und Hank. Wir alle erinnern uns. Es geht los, sie treffen sich alle in dieser Wüste auf diesem Hügel, wo sie das Meth zum ersten Mal gekocht haben. Ende. Das war die viertletzte Folge, war auch von ihr. Drehbuch war Alison Tedlock. Die hat ein paar der besten Folgen Better Call Saul geschrieben, unter anderem 50% Off. Diese Folge, wo diese zwei Typen die halbe Stadt zerlegen und am Ende Saul Goodman ins Auto gezerrt wird und zu Lalo Salamanca gefahren wird. Something Stupid, das ist diese Folge, in der zum ersten Mal diese Bildtrennung passiert zwischen Kim und Jim und dass sie irgendwie zusammengehören, aber gleichzeitig in zwei komplett verschiedenen Welten leben. So ein Motiv, das sich ja durch die gesamte fünfte und sechste Staffel zieht. Und in dieser Staffel noch Black and Blue. Das sind die Folgen von ihr. Ja, insofern ist das relativ bemerkenswert. Michelle McLaren, da habe ich mal ein Interview durchgelesen, in dem es auch darum geht, dass es für sie und für viele Teile des Casts eine große Ehre war, mit der, ich sag mal, Oma dieser Folge zu spielen, nämlich die Mutter von Jeff, Carol Burnett. Das ist diese Frau im Rollstuhl. Und hatte, also wenn man diese Interviews gelesen hat, oh, die große Carol Burnett. Und ich, natürlich wir als Europäer sitzen erstmal da, wer ist denn das? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das ist eine Sängerin, Schauspielerin, aber sie ist auch eine große Comedy-Ikone in Amerika. Sie hat eine sehr berühmte Sketch-Show gemacht, ich glaube in den 70ern oder so. Und all diese Leute, die an dieser Serie arbeiten, vor und hinter der Kamera, sind halt große Fans der Carol Burnett-Show gewesen. Und für sie ist es halt eine große Ehre, dass sie da mitspielt. Und da jetzt ein kleiner Hinweis, warum Kim zurückkommt. Ich habe mir ein Kim-Interview angeschaut in der Late-Night-Show und sie hat auch von Carol Burnett geschwärmt und wie es war, mit ihr zu arbeiten. Aber ich habe ja Kim nicht in dieser Folge gesehen.
Weiß man, ob Rhea spricht man den Vornamen aus, oder?
Ray, wie ich jetzt gelernt habe. Ich sag immer Rhea, aber Ray.
Weiß man, ob die Schauspielerin vielleicht nochmal Regie führt in einer der letzten Folgen? Vielleicht?
Nee, nicht mehr. Okay. Sie hatte in der letzten Staffel diese eine Folge, wo sie auf Mike trifft, da hat sie Regie geführt. Aber das war's dann auch. Also in den letzten drei Folgen auf jeden Fall noch Vince Gilligan, der Creator, der Co-Creator Peter Gould. Und die dritte Person weiß ich gerade nicht, da müsste ich jetzt auf IMDb spicken. Aber das ist dann die nächste Folge auch, glaube ich. Die wird von einer anderen Person wieder Regie geführt.
Ja gut, dann klingt das ja tatsächlich so, als hätten die dann gemeinsam vor der Kamera gestanden.
Vielleicht waren sie auch wirklich nur zusammen essen oder so. Das ging aus dem Wortlaut nicht zu 3000% hervor. Aber das haben sie ja nicht in Albuquerque gedreht. Ich meine, was sie in Albuquerque gedreht haben, alles, was Studios und so angeht, Hallen und bla. Aber der Rest, das wurde ja, also mit der Schneelandschaft und so, das haben sie ja nicht in der Wüste gedreht. Auch wenn es ein Schwarz-Weiß ist. Das kann man alles kaschieren, aber man kann nicht alles kaschieren. Und es gibt sonst keinen Grund, warum Ray Seahorn in einen anderen Bundesstaat reisen sollte, nur um zuzugucken, wie ihre Kollegen drehen. Den Grund gibt's einfach nicht. Ah, Thomas Schnauz wird in der nächsten Folge nochmal Regie. Das war der das Mid-Season-Finale gemacht hat.
Ach, nice, okay.
Der wird ja auch in der ersten Szene tatsächlich zitiert, weil als die Carol Burnett an dieser Käsetheke ist, da war nochmal ganz groß vorne zu sehen, dieser Käse, den sie wollte. Da heißt Schnauz Farms. Und es ist eindeutig ist eine Anspielung auf Thomas Schnauz, der nicht nur einer der größeren Regisseure in Breaking Bad und Better Call Saul war, sondern wie ich jetzt erst weiß, einer der besten Freunde von Vince Gilligan ist. Die haben zusammen bei Akte X gearbeitet als Autoren im Autorenstab und sind so auch auf Bryan Cranston gestoßen. Und deswegen ist Thomas Schnauz tatsächlich einer der wichtigsten Figuren hinter dieser gesamten Welt, wenn du so willst. Und er führt jetzt bei der drittletzten Folge Regie, das ergibt natürlich dann total Sinn.
Was ich tatsächlich bei Breaking Bad schon so interessant fand und jetzt bei Better Call Saul auch nochmal im Speziellen ist, dass das ja einfach eine eindeutige Dramaserie ist, man sich aber einfach immer wieder klassische Comedy-Leute reinholt. Und wie unfassbar gut das funktioniert, stützt die These, die ich bis aufs Blut verteidige, dass Lachen auch immer irgendwie wehtut und dass nichts richtig witzig sein kann, wenn es nicht auch eine bestimmte Tragik dahinter irgendwie gibt.
Das hast du schön gesagt. Es gibt so einen schönen Spruch, ich vergesse immer, wer ihn gesagt hat, aber es war ein großer Regisseur. Der hat gesagt, es ist leichter, einen Mensch zu weinen zu bringen, als zum Lachen. Mhm. Ja, also natürlich klingt es falsch, weil wenn ich jetzt einen einfachen Witz reiße und alle kichern, dann ist das ja offensichtlich leichter, als wenn ich es jetzt alle zum Weinen bringe. Aber dieses Herz erreichen, dieses herzhafte Lachen und die echte, dass dir etwas wirklich so wehtut, dass du heulen musst davon. Das eine ist leichter als das andere. Und Vince Gilligan hat mal dazu ganz konkret gesagt, auch weil er so viel Comedy-Actor in den wichtigen Rollen hat, ne, auch Bryan Cranston von Malcolm mittendrin, Bill Burr spielt eine kleine Rolle, viele viele, von denen man es nicht denkt, sind Stand-up-Comedians in Breaking Bad. Der Kollege von Hank, Steve Gomez, der ist Stand-up. Selbst die rechte Hand von Don Eladio, der mit der Glatze, Don Juan, der ist auch Stand-up-Comedian.
Ach was, das glaubt man alles nicht. Okay.
Ja. Yul, der große Schwarze, der immer mit Bill Burr unterwegs ist, ist auch Stand-up-Comedian. Das sind alles Comedians. Und Vince Gilligan hat gesagt, if you can do comedy, you can do drama. Aber nicht umgekehrt, nicht automatisch umgekehrt. Nur weil du ein guter Dramadarsteller bist du nicht automatisch witzig. Aber er kennt keinen guten Comedy-Darsteller, der nicht gleichzeitig wirklich gut Drama spielen könnte. Und das war ja auch der Gamble bei Bob Odenkirk, der vorher nur Comedy gemacht hat. Saturday Night Live, eine eigene Comedy-Show, wie hieß die nochmal? Bob and David oder so, mit David Cross. Dadurch war er berühmt und durch diese Sketch-Comedy-Show mit David Cross sind sie erst auf die Idee gekommen, dass er eventuell ein guter Saul Goodman sein könnte und haben sie ihn gecastet für die zweite Staffel Breaking Bad, weil sie ihn aus einer Comedy-Serie kannten. Und er war sich auch nicht sicher, ob er sich das überhaupt zutrauen kann, weil er immer nur Comedy gemacht hat. Und da habe ich so eine schöne Anekdote, gerade erst gestern als Interview gesehen. Ich habe bei Howard Stern oder so hat er erzählt, die erste Szene, die er gedreht hat, war wirklich die mit Bryan Cranston, wo die zwei aufeinandertreffen in diesem Büro. Also, dass Cranston reinkommt und ihn engagieren will als Anwalt. Und er ist ja noch so peinlich verkleidet mit, ich glaube, Sonnenbrille und Hut oder sowas. Ja. Ne? Und sie spielen das und Bob Odenkirk merkt so, oh shit, der Typ mir gegenüber, der aus Mac mit drin ist, ja ein richtig guter Schauspieler. Okay, ich muss jetzt in den nächsten 2 Minuten ein guter Schauspieler werden. Er hat sich das wirklich nicht zugetraut, bis es abgedreht war. Und das spricht für die ganze Serie.
Apropos Marke mittendrin, ganz kurzer Exkurs.
Ja, ja.
Ich gucke seit Wochen alle Staffeln nochmal von Anfang, weil das jetzt alles bei Disney Plus ist und ich lieb's so krass. Und ich kann mich an keine andere Comedy-Serie aus der Zeit erinnern, die so gut gealtert ist, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Scrubs, ist fast genau gleich alt, also ein halbes Jahr auseinander.
Ja.
Aber das war's dann auch schon. Scrubs und Malcolm.
Und Bryan Cranston ist einfach eine Naturgewalt in dieser Serie. Und ich habe den damals zum ersten Mal wirklich bei Marke mittendrin mitbekommen und hatte deswegen ganz am Anfang Probleme in Breaking Bad reinzukommen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, aber das ist doch Hal. So, den habe ich nicht. Hal kann super geil Rollschuh fahren. So, den sehe ich jetzt gerade nicht so als den Drogenboss. Und dann hat er mich aber natürlich gekriegt, weil Bryan Cranston einfach krass ist. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von dieser Herangehensweise auf jeden Fall. Und da einfach auch mal was anderes auszuprobieren, weil ich finde, das macht es auch irgendwie. Also meine Theorie ist so ein bisschen, dass wenn man, also rein, wenn wir uns Bryan Cranston angucken, der sich für nichts zu schade ist in Marke mittendrin, der wirklich von einer komplett absurden Situation in die nächste gepusht wird und da gibt's keinen, nein, aber hier möchte ich männlich wirken Moment oder so, sondern der ist so, der geht komplett auf in seinem Charakter, dem ist alles egal, so. Hauptsache, die Szene wird gut. Und ich glaube, dass das auch für Drama wichtig ist, dass es generell für Schauspieler und für Schauspielerinnen wichtig ist, so zu sein. Weil es wäre ja auch wahrscheinlich das Naheliegendste vielleicht im ersten Schritt gewesen, zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie so einen innerlich wütenden Chemielehrer, der eigentlich weiß, dass er besser ist als der Job, den er gerade macht, der dann zum Drogenpaten aufsteigt und so an seinem eigenen Ego-Trip zugrunde geht. Und da hätte man natürlich so einen klassischen Dramaschauspieler hinsetzen können, ne, der vielleicht auch noch so ein bisschen kantig ist und schon direkt gefährlich aussieht. Aber dann wäre Breaking Bad nicht so fantastisch, wie die Serie ist, weil du halt jemanden brauchst irgendwie, der dann auch wirklich mal armselig spielen kann, ohne dass das irgendwie mit seinem Künstler-Schauspieler-Ego kollidiert. Und bin ich ganz, ganz großer Fan von dem Ansatz. Und um auf die aktuelle Better Call Saul-Folge zurückzukommen, fand ich auch super besetzt jetzt. Also gerade diese Käseszene, von der du vorhin gesprochen hast, wo sie dann so super motzig mit ihrem Scooter da irgendwie noch so ranfährt und dann da diesen Käse aus Wisconsin probiert und dann einfach nur so, take it back, Wisconsin. So, da erfährt man schon in dieser einen kleinen witzigen Szene schon so viel auch über sie als Charakter und welche Leistung dann auch im Lauf der Folge vollbracht werden muss, um an sie ranzukommen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich finde es schön, wie sie es schaffen mit diesem einen kleinen Moment im Supermarkt, den du ja für das reine Storytelling nicht gebraucht hättest, weil es geht ja darum, dass die Frau in ihrem Scooter einfach irgendwo stecken bleibt und Slippin' Jimmy da ist und seine Nummer abzieht. Und das wissen wir ja sofort, das merken wir schon. Wir müssen ja nur sehen, wie er irgendwas an. Also man merkt, das ist alles gestellt und Absicht von ihm. Und du hättest die Exposition im Supermarkt ja nicht gebraucht. Aber die Exposition im Supermarkt erzählt dir, wie sie als Figur funktioniert, dass sie sich nicht helfen lassen möchte, dass zwar irgendwas charmant, witziges in ihr drin ist, aber auch so zynisch und welthassend. Und dass es dann sehr schwer ist, an so eine Person ranzukommen. Also da brauchst du einen Meister der Deduktion, um diese Frau auf deine Seite zu ziehen. Und das ist ja Jimmy McGill, wie wir wissen. Das hast du alles in dieser Szene drin. Und dann fährt sie da entlang und er heftet ja diese Poster dran. Und dann sehen wir auch, was Nippy wirklich bedeutet. Also Nippy, der Name, ist schon seit einer Woche bekannt. Wir haben auch in der letzten Podcast-Folge dann drüber gesprochen. Nicht, was es bedeuten könnte, aber dass das unfehlt und so. Was es de facto bedeutet, ist wörtlich übersetzt im Amerikanischen spritzig. Man benutzt das aber gerne synonym für kaltes Wetter zum Beispiel. Also the weather is nippy, sagt man. It's rather cold. Gleichzeitig ist da dann so eine Doppeldeutigkeit, weil er hat dieses Bild von dem Hund. Und Nippy ist schon mal so ein niedlicher Name. Und es ist schon mal ein niedlicher Hund. Und mich hat es an Nap erinnert. Also nicht wegen Schlafen, sondern sagt man das nicht auch, wenn es um Betrügereien geht?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
So wie Napster dann? Nicht umsonst, dass es Napster hieß. Also nicht wegen Kidnapping, nicht, dass ich jetzt komplett bescheuert bin. Warte mal. Bin dann jetzt nicht so im Englischen nicht so fest drin, dass ich das jetzt wirklich richtig sage. Warte mal, Napping? Da war doch hier irgendwo. Ich google mal das parallel, damit ich nichts Falsches sage. Aber ich habe das Gefühl, da ist so eine Doppeldeutigkeit etwa drin. Sogar eine phonetische Ähnlichkeit zwischen Slippin und Nippy. Und Slippin' Jimmy war ja auch so eine Eisgeschichte, weil er irgendwo aus Boston oder sowas dagegen kam.
Und dann gibt's in der Folge auch noch jemanden, der ausrutscht. Das ist, alles fügt sich zusammen.
Ja, irgendwie schon, ne? Also natürlich finde ich jetzt nur Nap. Das ist jetzt natürlich blöd. So, ich kann natürlich auch wieder nur Quatsch erzählen. Napping.
Ich finde, es funktioniert aber auch einfach so als wirklich so auf maximale Süßheit einfach, dieses Bild von diesem plüschigen Hund mit den großen Augen und oh nein, der ist ihm angeblich, als er das Fenster aufgemacht hat und irgendwo an der Straße, an der Ampel stand oder wo auch immer, ist ihm der Hund aus dem Fenster gesprungen und seitdem kann er ihn leider nicht finden und alles ist ganz schlimm. Oh, der arme Nippy. Ne, dann auch so ein wirklich so ein alberner Name ja auch irgendwie.
Ja, ja.
Und ich lieb's. Es war wirklich, ich finde, man ist dann sofort in dieser Folge drin und man muss sich so nach und nach, setzt sich ja erst zusammen, was ist das Ziel? Man weiß, okay, ne, die Frau bleibt plötzlich mit dem Scooter so stehen, sie sagt, vorhin war hier aber noch kein Schnee. Und dann siehst du, okay, da steht Jimmy bzw. Jean und hängt Suchplakate von einem Hund auf, den er offenkundig, den er ja nicht besitzt, so. Und dann weiß man schon, okay, er will irgendwas von der Frau. Aber was will er von der Frau? Dann sind
das Mysterium.
Genau. Und so baut sich das immer weiter, finde ich, in der Folge auf. Das ist immer so, okay, das ist der Plan. Aber warum guckt er jetzt die ganze Zeit auf die Uhr? Ne? Also das ist wirklich, ich will jetzt noch nicht zu viel vorgreifen, aber da ist unfassbar viel Spannung drin, finde ich.
Ja, ist es auch. Und jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt, wo mein Denkfehler sitzt. Es gibt ja im Deutschen das Wort Napper. Gab ja diese alte Sendung von dem XY-Moderator, Aktenzeichen XY-Moderator, Napper, Schlepper, Bauernfänger hieß das oder irgendwie sowas.
Ja,
da
ja,
Napping, Napper, da habe ich es gerade mit meinem Deutschen durcheinander gebracht. Aber dahinter, du hast es gerade so schön beschrieben, ne, wie er beschreibt, wie es dem Hund geht. Da ist natürlich eine Doppeldeutigkeit drin, weil er sagt, dem Hund ist kalt. Und der Name des Hundes bedeutet ja schon quasi, es ist kalt, das Wetter. Also er überspitzt das ja total. Meinem Hund Kalti ist kalt. So, ne? Also super effizient in kürzester Zeit. Und ein bisschen vorweggreift muss man es vielleicht an der Stelle. Ich mag es unheimlich, wenn sich in Erzählungen so der Kreis schließt, sag ich immer, wenn der Anfang mit dem Ende zu tun hat. Und was uns der Anfang erzählt, ist ja der Beginn von einem großen Scheme. oder Scam, beides. Und der beginnt eben mit diesem Hund Nippy. Und ganz am Ende fragt sie ihn ja, wie es Nippy geht. Und er kapiert erst die Frage nicht. Er ist wieder raus aus diesem Heiß, weil er gerade abgeschlossen ist. Und er versteht das erst nicht und fragt nochmal nach. Nippy? Ach so, ja. Und dann bla bla bla. Und dann erklärt er es. Ne? Und dann muss er erst wieder in die Rolle reinschlüpfen. Das, was am Anfang da passiert, hat am Ende für einen kurzen Moment wieder abgelegt, weil es fast schon ein ehrlicher Moment war mit dieser Frau. Und er sagt ja auch dann diesen Satz so, wer hätte nach all dem gedacht, dass es noch ein Happy End gibt?
Ja.
Das ist halt auf so einer Metaebene genau darüber. Deswegen schließt sich da der Kreis.
Was ich mag auch die Dynamik zwischen den beiden.
Ja.
Auch wenn sie natürlich von seiner Seite aus, aber das haben wir ja auch schon viel bei Jimmy immer einfach gesehen, dass der sehr gut mit älteren Herrschaften kann. Mhm. Und dass die ihm da aus der Hand fressen. Ne? Das war ja auch die Sache bei diesem riesengroßen Gerichtsfall, wo er da die ganzen Senioren betört hat und das, wie sie dann quasi, wie er dann bei ihr, erst will sie sich auch gar nicht helfen lassen mit dem Wagen, dann schneidet er dann noch irgendwie so ein Kabel heimlich durch, dann kommt sie gar nicht mehr voran, dann schiebt er sie zu ihrem Haus und sitzt dann plötzlich mit ihr am Tisch und trinkt Wein und holt den Braten aus dem Ofen und dann finden wir überraschend heraus, warum er sich dann jetzt eigentlich bei dieser Frau so eingewanzt hat und ein bereits bekannter Charakter kommt zurück, der aber ganz anders aussieht als das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben.
Ja, Jeff, wie wir jetzt wissen, wie er heißt, sieht ganz anders aus, weil es ein anderer Schauspieler ist. Mir ist es nicht aufgefallen, weil ich gar ein ganz schlechtes Gesichtergedächtnis habe und ich hätte ihn wesentlich länger sehen müssen, weil wann das? In der 5. Staffel? Ist ja auch 4 Jahre her, ne?
Ich glaube, der ist 2-mal aufgetaucht, aber immer nur relativ kurz auch. Ich hatte den auch gar nicht mehr auf dem Schirm.
Also ich weiß von Leuten, die den nicht wiedererkannt haben und das dann auch nicht kapiert haben, dass das, also sie hätten gerne den alten Taxifahrer aus dieser 4. oder 5. Staffel, also letztes Mal diesen Flashback von Gene hatte, wenn man so will, also Flashback, Flash-Forward, ist ja egal. Da hat man ihn zum letzten Mal gesehen, das ist eben de facto für uns 4 Jahre her, deswegen ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Sie haben versucht, den gleichen Taxifahrer nochmal zu kriegen, aber der Schauspieler hatte wegen Schedule-Problemen keine Zeit dafür, also mussten sie ihn neu besetzen. Sie haben es versucht, also für mich hat es funktioniert, aber für viele offensichtlich nicht, haben es versucht, durch visuelles Storytelling aufzufangen. Weil das Letzte, was ich noch weiß von dem anderen Taxifahrer, ist dieser Blick in den Rückspiegel. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, die Augen. Ich habe keine Ahnung, wie das Gesicht aussah. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß die ganze Zeit dieses skeptische in den Spiegel gucken und du hast gemerkt, jeder in diesem Taxi und jeder Zuschauer hat gemerkt, er kennt ihn wirklich. Er weiß, das ist Saul Goodman. Und ist es eine indirekte Bedrohung oder zweifelt er noch? Wir wissen es nicht genau. Und was sie machen ist, bei der Einführung von dem neuen Jeff, es fängt an mit seinen Augen im Rückspiegel. Deswegen hat in meinem Kopf sofort, okay, das ist der Taxifahrer, fertig, das ist der Typ. Und ich habe das nicht weiter hinterfragt, auch wenn es ein anderes Gesicht war. Wie ging es dir da?
Ich fand es ganz interessant, dass ich, also für mich hat sich das angefühlt wie eine ganz andere Figur, weil der auch eine ganz andere Energie hatte irgendwie. Also der Jeff, wie man ihn zuerst kennengelernt hat, der war viel mehr so aus sich rausgegangen, schon so fast prollig irgendwie in seinem Auftreten, ne? Und da dachte ich mir auch so, ja, okay, da kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich in Albuquerque irgendwie mal so ein paar krumme Dinger am Laufen hatte, sich mit den falschen Leuten angelegt hat und deswegen fliehen musste und jetzt wieder bei seiner Mutter irgendwie unterkommt und Taxi fährt. Und wie man ihn jetzt wieder kennenlernt, finde ich, hat man eher das Gefühl, das ist ein bisschen so ein Trottel und der wäre bereit, auch mal ein krummes Ding zu drehen, aber weiß auch gar nicht so richtig wie. Und ja, er hofft, dass er vielleicht durch, in Anführungszeichen, Saul Goodman, vielleicht kriegt er danach irgendwie so ein bisschen Geld raus oder so. Vielleicht kann er den ein bisschen erpressen, aber eigentlich wartet er nur darauf, dass er auf jemanden trifft, der ihm das große Geld verspricht. Und dann stolpert er so treu dumm durch. Und das ist für mich eine ganz andere Energie, ein ganz anderer Charakter, finde ich, als der Jeff, den man davor gesehen hat. Deswegen war das für mich ein bisschen weird. In der Folge selbst war mir das dann total egal, aber wenn ich jetzt den Vergleich herstelle, dann passt's für mich nicht so gut.
Ja, verständlich. Was ist auf einer dramaturgisch, also dramaturgisch wird es schon fast wieder passen, weil die Situation ist eine andere. Im Taxi war er derjenige, der ihn bedroht. Und in dem Moment, wo beide raus in den Garten gehen und wirklich mit offenen Karten spielen und offen reden, da wird es dann auch klar, dass es wirklich eine Bedrohung war, dass er ihn bedroht hat. Ich war mir damals nicht ganz sicher, ob das jetzt nur jemand erkennt jemanden langsam wieder oder er weiß wirklich, das ist Saul Goodman, er bedroht ihn jetzt indirekt. Und jetzt wissen wir, es war eine Bedrohung, weil er weiß ganz genau, dass es Saul Goodman ist. Und er steht in
dieser
Küche.
Aber es gab doch die Szene auch, also mit dem alten Jeff, sage ich jetzt einfach mal, noch in diesem Einkaufszentrum, wo er eben auch noch so hinterher ruft.
Ach, stimmt. Ja, ja.
Und da war er ja sehr, ich sag mal, energisch. Forsch, sehr fast auch schon aggressiv und deswegen so pöbelnd so ein bisschen. Ja. Und das bringe ich halt nicht überein mit dem aus der jetzigen Folge.
Und darauf wollte ich gerade hinaus, weil die Situation hat sich umgekehrt. Der neue Jeff geht in die Küche rein und dann sitzt Saul Goodman da und seine Mutter. Und was du jetzt hast, ist eine Bedrohungssituation in die andere Richtung. Was du jetzt siehst, ist ein Jeff, der gerade offen von einem gewissen Gene, wie wir jetzt zum ersten Mal wissen, Takevich, von Gene Takevich bedroht wird. Das ist ja der Klassiker, was da gerade stattfindet. Also es gibt einen offensichtlichen Dialog zwischen allen dreien mit, hey, ich bin Gene und deine Mutter ist super nett und bla bla bla. Und darunter steckt aber die ganze Zeit eine offene Drohung an ihn. Stell dir vor, du kommst nach Hause und deine Mutter sitzt an der Küche mit einem bekannten Kartellmitglied. Und er bedroht dich eigentlich gerade. Und dann wird dir auch ganz schnell ganz anders. Also ich sehe die Diskrepanz, die du siehst, aber ich sehe auch, wie sie die Situation auch umdrehen.
Voll, absolut klar. Mhm. Das ist eine andere Situation. Und da wird einem ja auch nochmal klar, dass wir wissen natürlich, wozu Saul fähig ist und wo er Probleme hätte. Aber nach außen hin war er halt der knallige, selbstbewusste Kartellanwalt, der jetzt offensichtlich auch fliehen musste und untergetaucht ist. Und wurde dir dann wahrscheinlich als außenstehende Person, die das nur über Medien oder so mitbekommen hat, hier Saul Goodman angeblich hier verstrickt und so, dass ja keine Ahnung, wozu diese Person fähig ist. Und da finde ich dann diese Szene auch tatsächlich ganz erleuchtend in dem Moment, wo die Mutter dann so sagt, ach, mach dir doch keine Sorgen, Jeff, wenn Gene mich hätte in Stücke hacken wollen, dann hätte er das schon längst getan. Ne? Und dann lachen alle so, aber es ist nur die Mutter glaubt, das ist eine witzige Anekdote, weil Gene offensichtlich nicht so lacht, wie jemand lacht, der das jetzt total albern und witzig findet, sondern da ist schon sowas Sinistres mit drin. Das stimmt schon.
Ja, genau. Und allein der Effort, dass er da sitzen kann, das steckt ja auch in dieser ersten Begegnung mit drin. Also er hat die Frau guck mal, er musste rausfinden, wer der Taxifahrer ist, wo er lebt, musste die Mutter lange genug beobachten, die Mutter dazu kriegen, durch diese Geschichte mit der Straßensperre und Nippy, dass sie ihn mit nach Hause nimmt. Und da steckt so viel Effort dahinter, den wir ja auch sehen, ohne dass es ausgesprochen wird. Und das ist auch alles Sachen, die im Kopfkino gerade von Jeff ja stattfinden. Wie kommt dieser Mann da rein und wieso vertraut ausgerechnet meine rumpöbelnde Mutter, die jeden Käse wieder ausspuckt, dieser wildfremden Person? Was ist hier gerade los? Er kriegt ja kaum ein Wort raus, so überwältigt ist er von all dem.
Voll. Und dann geht's auch schon relativ schnell los. Ich guck manchmal, gerade bei Better Call Saul, was ja auch bekannt ist, so für den langsamen Einstieg und so, ich guck da manchmal auf die Uhr, nicht weil ich mich langweile, sondern weil ich einfach so ein bisschen so vom Timing her immer wissen möchte, okay, aber wann legen sie den nächsten Gang ein? Und dann geht's ja richtig los. Dann ist es ja so, okay, Gene versucht diese Bedrohungssituation, ich meine, er hat ja nach wie vor Angst davor, dass er auffliegt, ne? Dass der Taxifahrer Jeff seine Drohung wahrmacht und ihn so auffliegen lässt und er will sich natürlich nicht erpressen lassen, also muss er irgendwas finden, womit er Jeff davon abbringen kann, ihn als Feind zu sehen. Und erzählt dem dann so, ja, aber du willst doch wahrscheinlich mehr als das, was du hast und steht dir nicht auch mehr zu und du willst Teil des Games sein und hackt dann quasi. Und das erfahren wir dann auch wieder erst so, nachdem wir schon gesehen haben, wie der Plan anfängt zu laufen, erfahren dann halt nach und nach, dass er so einen Plan entwirft, wie dieser Jeff in so einem, so sieht so ein bisschen KDW-mäßig aus, was so die Klamottenabteilung angeht, aber ist eben auch in diesem, also so ein Klamottenladen, so ein gehobener in diesem Einkaufszentrum, wo Jean auch arbeitet, ja, mit seiner Zimtschneckensache da. Und da entwirft er einen Plan, wie dieser Jeff da Klamotten klauen kann, ohne dass es auffällt. Und ne, sagt diesem Jeff dann, und damit sind wir, ne, oder suggeriert so, okay, aber damit sind wir quitt, weil dann habe ich ja was für dich gemacht und dann hast du ja was davon. Und dann sehen wir nach und nach, wie so verschiedene Teile von diesem Plan so ineinander greifen.
Wie in einem guten Heist-Movie, wie du es schon gesagt
hast.
In Wirklichkeit ist es alles so zusammengestrickt. Ich hätte mir auch für den chronologischen Ablauf habe ich mir aufgeschrieben, Ocean's 11-Montage, weil damit fängt es ja im Prinzip an. Also nach der Security-Szene, als man das Security zum ersten Mal zusammentrifft, ist es eigentlich Ocean's 11. Und ja, also auch zu diesem Überredungspart gehören ja auch, also eine inszenatorische Sache und ein Zitat, das ich noch kurz erwähnen möchte. Das Inszenatorische ist, spätestens ab der Begegnung von Jeff und Jean ist uns klar, okay, die ganze Folge ist schwarz-weiß. Also das Intro ist ja schon anders. Die Intros werden im Laufe der Serie von farbig, in der allerersten Staffel waren sie komplett farbig, ab der zweiten war immer ein bisschen schwarz-weiß mit drin. Jetzt ist es fast komplett schwarz-weiß mit diesen Farbspritzern wie im Rest der sechsten Staffel auch. Und dann auf einmal blau. Es ist eine alte Videokassettenblau. Das so ein bisschen auch für den Stopp der Videokassette steht. Also ich habe so interpretiert, dass wenn eine Videokassette ausgelaufen ist, dann am Ende dieses Blau kommt. So, und das hier ist ja das Weiteste, was wir in dieser Gesamt-Timeline Better Call Saul-Breaking Bad je gesehen haben. Das hier ist weit nach El Camino, das ist weit nach Better Call Saul, weit nach Breaking Bad. Das hier ist am weitesten, jetzt hört so ein bisschen die Videokassette auf und das wird symbolisiert durch dieses starke Blau, was die letzte Farbe ist, die wir in dieser gesamten Folge sehen werden.
Ganz kurz zur Timeline, da gibt's einiges Interessantes auch, was Leute rausgefunden haben dazu, wann diese Gene-Timeline tatsächlich stattfindet. Aha. Weil ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, einfach weil er auch so anders aussieht, ne, mit diesem Schnorris und so, dass da Zeit vergangen sein muss, sehr viel Zeit. Ja. Aber tatsächlich, wir haben ja, also ein elementarer Teil des Plans ist es, dass Jean beziehungsweise Jimmy, wollen wir einfach immer Jimmy sagen, ich habe das Gefühl, es ist so vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man so zwischen den verschiedenen Aliasen so springt.
Er springt ja auch, aber sag ruhig Jimmy.
Das stimmt, ich sag jetzt einfach Jimmy. So, Jimmy muss die Security-Leute lang genug ablenken, damit Jeff dann eben da den Klamottenladen ausräumen kann. Und das baut sich so nach und nach auf, dass er quasi einfach da auftaucht, weil der eine hat mal Krankenwagen für ihn gerufen oder so und den Zimtschnecken vorbeibringt und dann schon rausfindet, okay, zum selben Zeitpunkt macht der eine mal seine Runde irgendwie durch den Außenbereich und dann sitzt da nur noch der eine und der liebt Zimtschnecken und er braucht exakt oder immer so bisschen über 3 Minuten, bis diese Zimtschnecke aufgegessen ist. Und währenddessen unterhalten sie sich über College-Football, wovon Jimmy zu Beginn gar keine Ahnung hat, sich dann so einliest und dann kann er dieses Gespräch auch über 3 Minuten hinweg führen. Und lenkt den halt eben damit so lange ab. Und Reddit-Userinnen und User haben sich genauer angeguckt, was auf welche Zeit beziehen sich denn dann die in dieser Realität tagesaktuellen Gespräche über College-Football.
Ja.
Und das klingt alles für die Leute so nach spätestens Oktober 2010.
Ja.
Und das würde, und man sieht auch Schuhe später, die zwar so Nike Airs werden auch geklaut, die da irgendwie top aktuell ausgestellt werden. Die sind auch 2010 rausgekommen. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass diese Gene-Timeline nur wenige Monate dann eigentlich im Endeffekt nach dem Ende von Breaking Bad stattfindet. Und das finde ich schon sehr überraschend.
Ist das so? Ich dachte, Breaking Bad fängt 2008 an, also auch in der sowohl in echt als auch in der Serie. Und dann über ein Jahr, also alle 5 Staffeln Breaking Bad sollen ein Jahr abbilden. Er sagt es ja auch in der Folge nochmal. Ein Jahr später hat er so viel Geld, wie hier ein ganzer Volkswagen groß ist. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, dieser Tod war 2010.
Ach echt? Dann ist es wirklich ja nur ein paar Monate, wenn 2010 war. Ich dachte halt 2009. Ach witzig. Aber es ist ja trotzdem dann nach El Camino. El Camino ist ja direkt nach Breaking Bad. Aber das ist eine interessante Frage. Wir können sie auch nach draußen gehen, wir müssen ja nicht jetzt klären. Schreibt es uns gerne. Warum genau, es wirklich
endet. Ich versuche gerade mal unauffällig zu googeln, aber da hatte ich, ich glaube, das ist 2010, ja.
Dann kann es ja echt nur ein paar Monate sein, das ist ja witzig, okay. Ich hatte keine Vorstellung. Ich habe auch noch den Ort auch extra noch mal nachgesehen. Beim letzten Podcast war ich mir nicht sicher zu 100%, obwohl ich es da schon gesagt habe. Hier auf dem Schild des Taxifahrers, auf dem Nummernschild, steht auch Nebraska noch mal drauf. Und das ist auch die Heimat von Kim. Also sie kommt aus Nebraska. Und wie ich jetzt auch festgestellt habe, sie hat in mehreren Orten in Nebraska gewohnt mit der Mutter. Also mehrmals umgezogen anscheinend. Aber es war Nebraska, das ist wirklich ihre Heimat. Und deswegen ist ein erneutes Aufeinandertreffen nicht komplett unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass ein gewisser Gene, der dann dahin gezogen ist, also als Jimmy eben Gene war, nicht ganz zufällig sich Nebraska ausgesucht hat als letzte Destination. Ich glaube, da ist immer noch so eine Hoffnung schwebt mit drin, irgendwann seiner Ex-Frau wieder zu begegnen.
Ich glaube auch, dass das passiert, weil vielleicht einfach Wir machen es jetzt ja gerade sowieso nicht so ganz chronologisch, dass wir auch durch die Folge durchgehen. Aber ich meine, gerade am Schluss wird ja auch noch mal deutlich so, dass wir jetzt hier nicht das große Saul Goodman-Scheme gesehen haben, sondern dass es Jimmy McGill war, so in dem, wie er sich verhalten hat, wie er mit Leuten umgegangen ist. So, das war ja so der Jimmy der ersten Staffeln irgendwie. Ja. Und dann gibt es am Schluss diese Szene, die ich auch ganz, ganz toll finde, wo er dann in diesem Klamottenladen steht. Und sich so ein wild gemustertes Hemd mit so einer ganz furchtbaren Krawatte so vor dem Spiegel so an die Brust hält. Also so ein Saul Goodman-Moment im Endeffekt, der natürlich selten wilde Muster getragen hat. Aber wenn du schwarz-weiß drehst, brauchst du natürlich ein Muster, um zu sehen, dass es jetzt ein bisschen wild wird, modisch. Und dann hängt er dieses Hemd aber weg. So, das heißt, und das ist ja, ne, kann man, wenn man möchte, ja so interpretieren von wegen, nee, er hat keine Lust mehr auf Saul, aber er ist jetzt halt vielleicht wieder Jimmy, so der Jimmy, den Kim geliebt hat.
Das ist die Frage, wie man es interpretiert.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann der Weg wäre, zumindest sich wieder anzunähern oder vielleicht auch ein Punkt, wo er sich denkt, ah, nee, okay, ich habe wirklich mit Saul, das will ich auch gar nicht mehr sein. Das steht mir nicht mehr. Und vielleicht traut er sich dann auch unter der Prämisse auf Kim nochmal zuzugehen.
Das ist schön, dass du das so siehst, weil ich es anders sehe. Und das ist halt die offene Frage, die diese Folge auch noch ein bisschen zurücklässt. Also ich interpretiere es tatsächlich anders. Ich interpretiere es als, er wäre es schon wieder gerne, aber er kann es jetzt gerade noch nicht sein. Zum Beispiel, er kann sich dieses Hemd ja auch nicht leisten, wie wir wissen. Also er müsste es stehlen. Aber ein Saul Goodman hat es sich ja verdient, da zu stehen, wo er ist. Er hat ja nicht die Anzüge gestohlen, im übertragenen Sinne. Es kann bedeuten, dass er das endgültig zurücklässt hinter sich. Es kann aber auch bedeuten, dass er es gerne hätte, aber jetzt noch nicht kann. Und das wissen wir halt noch nicht, ohne die anderen Folgen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass da diese Saul Goodman-Figur schon beerdigt wird. Aber es ist dieses, ist er wieder Jimmy? Also wir haben ja unmittelbar davor Gene gesehen, wie er den Laden zuschließt, wie er sich von den Kollegen verabschiedet. Und du merkst, eigentlich müsste ihm ein großer Stein vom Herzen fallen, weil er durch diesen Heist alle seine Ziele erreicht hat und Jeff los ist und da keine Gefahr mehr besteht. Aber ihm ist dieses Ordinary, dieses gewöhnliche Leben, ist ihm jetzt wieder zuwider. Er merkt, dass, wo seine eigentlichen Talente liegen. Also so sehe ich das.
Ich fand nicht, dass man sieht, dass ihm irgendwas zuwider ist. Ich finde, man sieht, dass er so sehr Ich finde, er hat dann plötzlich sehr glücklich gewirkt in allem, was er tut. Weil er merkt, so dass jetzt hat er sich wieder so beseelt gefühlt. Jetzt hat er sich wieder gespürt, weil er eben nicht so dieser total toned down, arbeitet vor sich hin. Gene hat keine wirklichen Emotionen oder Gefühlsregungen, sondern ist halt dieses Abziehbild von einem normalen Menschen, der auf gar keinen Fall auffallen möchte.
Meinst du jetzt ganz am Ende oder bis dahin? Weil bis dahin sehe ich es auch so. Aber ich meine, ganz am Ende, als er den Laden abschließt?
Nee, ich meine, also so am Ende hatte ich trotzdem immer noch das Gefühl so, es hat sich was verändert und er hat sich wieder gespürt als der Mensch, der er mal war. Und zwar als der echte Mensch, der er mal war, der freundlich ist, der immer so einen gewissen Witz auch in dem drin hat, wie er mit Menschen spricht. Und sicherlich hat er keinen Bock drauf, in diesem Zimtschneckenladen alt zu werden. Aber ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so eine Rückbesinnung. Ja. Und mal gucken, und er vielleicht auch so sich wieder so lebendig fühlen, aber eben nicht als diese Kunstfigur Saul, sondern als echter Mensch Jimmy. Und das fand ich schon, also auch in allem, wie er sich ja darstellt. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Rückbesinnung auf Jimmy als so eine Zwischenstation machen, bis er dann wieder Saul sein kann. Das fände ich, ich würde es nicht ausschließen, aber das fände ich erzählerisch sehr unbefriedigend, wenn dann schlussendlich die Serie darauf enden würde.
Ich glaube, ich bin da schon näher bei dir im Sinne von, ich spüre diese Sehnsucht, wieder ein Mensch zu sein, also Jimmy zu sein. Also ich glaube auch, Saul hat er da hängen lassen, also so wie er die Krawatte und das Hemd hängen lässt, das hat er da hängen lassen, aber er hat so diese Sehnsucht, wieder er selbst sein zu können schon, weil Saul Goodman ist ja nicht er selbst, das ist das alte Ego, das über Kim nicht hinweggekommen ist. Aber dieser Jimmy McGill, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben, ich glaube, den oder auch der glückliche Jimmy McGill mit Kim, sagen wir es so rum, der ganz am Anfang der Jimmy McGill, den will er auch nicht mehr sein, aber ich spüre diese Sehnsucht, diese Melancholie.
Aber dann meinen wir das Gleiche.
Wir meinen das Gleiche.
Dann sagen wir ja eigentlich das Gleiche.
Ja. Lass uns so verbleiben, dass wir es doch gleich meinen. Was wollte ich noch sagen? Es ist, aber er spielt mit diesem Saul Goodman-Image. Und das finde ich so schön in diesem letzten Moment, als sie in diesem Garten stehen, er und Jeff, und dann dieser Dialog stattfindet. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Er ist ja wie ein Salesman wieder. Er ist ja wieder Saul Goodman. In diesem Moment ist er Saul Goodman. Mhm. Und da sagt er ja auch, I can make it happen. Und Jeff guckt ihn lange an und fragt so, you? Und er sagt, Saul Goodman. Und Saul Goodman ist ja eh schon ein Wortspiel. Er steht ja für It's all good man. Es wird alles wieder gut. Und es erinnerte mich irgendwie an diesen Say My Name Moment. Als anders. Das ist der Saul Goodman Say My Name Moment. Also statt Say it, Heisenberg, you're goddamn right. einer dieser vielen One-Liner.
Stimmt. Und ja, das stimmt.
Das ist auch you, Saul Goodman. Saul Goodman, der Name selber ist ja schon ein One-Liner.
Mhm.
Durch diese Doppeldeutigkeit. Und das Ganze dann eingefangen, und das wird uns ja durch diesen Gartendialog klar, okay, die ganze Folge ist schwarz-weiß. Und wie du gesagt hast, das Hemd muss bemustert sein, damit man sieht, dass es bunt ist, weil du siehst nicht, dass es bunt ist. Die haben die Folge in schwarz-weiß auch gedreht, was sehr ungewöhnlich ist. Nicht auf Filmmaterial oder so, aber es war klar, das soll alles schwarz-weiß werden. Sie müssen alles anders ausleuchten. Sie hatten extra Farbpaletten, um zu gucken, okay, wie sieht Blau in schwarz-weiß aus, wie sieht Rot in schwarz-weiß aus und so weiter. Und es gab davor, so hat es die Regisseurin genannt, eine Film-Noir-Masterclass. Der eine Co-Creator Peter Gould hat sich mit ihr und dem Kameramann zusammengesetzt und hat ihr 1000 Ausschnitte aus verschiedenen Schwarz-Weiß-Filmen gezeigt, vor allem Film-Noir. Und so soll das Ganze aussehen, so soll es sich anfühlen. Und deswegen sind auch so kleine bildliche Zitate und Inszenierungen hier die ganze Zeit drin. Und zum Film-Noir gehört ja auch diese Melancholie, die wir bis zum Ende spüren. Das schwingt da alles dann auch mit. Ich weiß noch, ich habe bei Obi-Wan Kenobi, habe ich mich sehr oft darüber beschwert, dass da Dutch Angles sind, die keinen Sinn machen. Also Dutch Angles sind diese holländischen, was eigentlich heißt Deutsch, die Amis meinten Deutsch, sagen aber Dutch, haben Dutch rausgemacht, haben gesagt, jeder holländische Winkel, aber es sind deutsche Winkel eigentlich. Im Film Noir verdreht man ein bisschen die Kamera, um so ein expressionistisches Bild zu zaubern, das ist aus dem deutschen Stummfilm. Und das macht was mit einem. Das ist merkwürdig. Irgendwas stimmt hier nicht. Das hat bei Kenobi keinen Sinn ergeben. Aber hier ist es schon so, weil es eine Mystery-Handlung hat. Weil du die ganze Zeit miträtselst. Was will er eigentlich? Was ist hier das Endziel? Und dann ist es ja auch noch so inszeniert, wegen diesen Standoffs, wegen diesem You, Saul Goodman. Es ist Film-Noir in Wirklichkeit. Und melancholisch und zutiefst bitter und zynisch. Und das schwingt da alles mit. Und eben auch durch das Schwarz-Weiß. Deswegen ist das so eine fantastische Entscheidung, das alles in Schwarz-Weiß zu machen, von vornherein.
Ich muss auch wirklich sagen, also ich, je länger ich drüber nachdenke über die Folge, umso mehr glaube ich, dass es echt so meine Top 5, eine meiner Top 5 Folgen ist, schön. Weil ich das einfach, mich hat das so krass begeistert tatsächlich, wie, dass die Serie einem in dem Moment immer noch genau das gibt, was bei einem so unmittelbar von Füßen liegt, so infomäßig. Und dann denkst du dir so, okay, aber warum geht denn der jetzt immer wieder zu diesen Security-Leuten? Ah, okay, der Plan ist, dass sie da einbrechen. Mhm. Okay, und deswegen muss er die ablenken und er muss wissen, wie viel Zeit sie für den Einbruch haben. Alles klar, dann sieht man plötzlich, wie ein Kumpel von Jeff, der da auch irgendwie mit involviert ist, oder der Bruder. Ich war mir da nicht ganz sicher, wie deutlich das in der Folge
ist. Ich
hab's
als Kumpel
wird.
Interpretiert, aber wer weiß.
Ja, ne, die sahen sich ja auch nicht groß ähnlich oder so. Und die Mutter hat ja auch auf den Kumpel nicht so wirklich reagiert. Ja, Kumpel. Der liefert dann irgendwie an dem Wareneingang von diesem Klamottenladen so eine riesige Kiste an, die da eigentlich gar nicht hingehört. Und man denkt sich so, ich habe dann im ersten Moment auch gar nicht geschnallt, ach stimmt, das ist ja der Kumpel, sondern dachte mir so, oh nein, wenn die Mitarbeiterin da jetzt dann länger bleiben muss, um das mit der Kiste zu klären, vielleicht geht dann der Einbruch schief, weil sie ja dann noch da ist. Und dann findet man raus, ah nee, okay, die haben die Kiste da hingeliefert, damit sie dann halt irgendwann einknicken muss und sagen muss, ja, okay, dann holt die halt morgen wieder ab, dann lassen wir die so lange hier stehen, weil Jeff in der Kiste drin ist. Und in der Kiste dann später auch die Diebesgüter so verwahrt. Und man geht immer so von Schritt zu Schritt weiter und realisiert dann erst, das war der Plan, alles klar, geil, das war der Plan. Und dann finde ich es auch wirklich nochmal interessant, weil man ja lange auch auf dem Stand dann ist, so was das Ziel dieser ganzen Sache ist, von Jeff, dem gesagt wurde, hey, aber hier, komm, alles gut zwischen uns, wenn ich dir helfe, an Geld zu kommen mit diesem Überfall. Und wenn man dann herausfindet, dass das eigentliche Ziel von Jimmy war, Beweise gegen diesen Jeff ebenfalls in der Hand zu haben, um den unter Druck setzen zu können und sagen zu können, so okay, aber wenn du mich auffliegen lässt, dann zeige ich dich an und du hast auf mein Anraten hin in einem anderen Bundesstaat den Van gemietet, mit dem dann das Diebesgut transportiert wurde. Das heißt, es ist jetzt ein Federal Crime und nicht nur was Regionales. Darauf gibt's 10 Jahre und dann listet er das alles so auf. Und dann merkt man erst, okay, das war der ganz, ganz eigentliche Plan. Ja. Und das ist so interessant und spannend aufgelöst, so wenn das ein Heist-Movie wäre, wäre das einer meiner Lieblings-Heist-Movies, so, weil man eben dann nicht dieses klassische, das ist unser Plan auf diesem Whiteboard und hier, das ist unser Ziel und hier sind die Leute, die wir dafür ausschalten müssen oder ablenken müssen, sondern dass man wirklich das auf so eine ungewöhnliche Art und Weise erzählt bekommt, das finde ich ganz, ganz toll.
Du hast absolut recht, ne? Ich hab super viele Parallelen zwischen dem und Ocean's 11 entdeckt, aber es fehlt die Erzählerstimme, die dir den Plan erklärt, der natürlich, so ist bei Ocean's 11 immer, doch nicht der ganze Plan war. Und dann kommt eben die Wendung. Die Wendung ist noch da. Aber es ist nicht da, dass dir jemand alles erklären muss, sondern du rätselst die ganze Zeit mit, was hier eigentlich los ist. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, nicht, dass er die Zeit stoppt, sondern einen Countdown aktiviert zum Beispiel. Also dachte ich, oh, die Zimtschnecke ist bestimmt vergiftet. Also er muss dann aufs Klo oder irgendwas.
Das war auch ganz kurz mein Gedanke, ja.
Das ist eine Stoppuhr und er misst nur, wie lange der frisst. Ah, okay. Und weißt du entwirrst dieses Rätsel, wie es in einem Film ja auch wäre, dass du das Mysterium mit enträtselst die ganze Zeit und dass das nicht von vornherein genau klar ist, was passieren soll. Ja, das macht es sehr spannend und das ist ja auch durchtränkt dann mit diesen anderen Heist-Movie-Elementen. Auch das mit der Kiste, das kennt man aus Ocean's 11 tatsächlich. Da sperren die ja auch den einen in die Kiste und sie bauen auch das Szenario des Diebstahls nach für das Training. Das macht er ja auch, dieses Feld abstecken und sowas. Und sie müssen trainieren und üben und üben und üben. Dann gibt's noch diese Merksätze, das ist wieder aus einem Kriegsfilm, das ist aus The Dirty Dozen, das dreckige Dutzend. Da haben die für ihren Heist, weil das ist eigentlich auch ein Heist-Movie, haben sie die Aktionen, die Reihenfolge durch Merksätze, durch Reime in die Soldaten reingeprügelt, was sie wann tun sollen. Und hier war es ja auch so. Ich habe mit Kollegin Leia Jankowski, habe ich schon über diese Folge geredet, weil sie hat den Podcast dazu gehört, ich jetzt nicht. Deswegen kann ich jetzt nur wiedergeben, was sie mir erzählt hat. Aber sie hat gesagt, das war auch für die Editor dieser Folge wichtig, diese Merksätze. Weil das war sehr so viel Material. Es war im Schnitt die aufwendigste Folge, die sie je gemacht haben. Gerade durch diesen ganzen Heist-Montagen, die sich ja ewig in die Länge ziehen. Also passiert ja richtig viel. Und damit das zeitlich und so alles zusammenpasst und die Reihenfolge, haben die sich selber diese Sätze gesagt. Okay, jetzt die Jordans, dann der Armani und so. Wir haben diese ganzen Reime selber durchgegangen, damit das wirklich alles passt. Und ich habe ja auch extra nochmal auf die Zeit geschaut. Was er gestoppt hatte für die Uhr, war ja 3 Minuten 18 oder so. So lange braucht er für die Zimtschnecke. Und ich habe mir dann die Zeitleiste nochmal angeschaut in der Netflix-Folge und sie brauchen von dem Moment, wo er aus der Kiste raus ist, bis er ausrutscht, 3,5 Minuten. Obwohl das ja offensichtlich nicht Echtzeit ist, was wir sehen, weil es gibt ja Jump Cuts, es gibt offensichtlich zeitliche Sprünge, es gibt aber auch Sachen, die parallel laufen. Eigentlich kann das nicht in Echtzeit sein, aber es fühlt sich so an. Und gleichzeitig, und das ist jetzt auch Magie von Schnitt und Inszenierung, ich bin während dieses Heists hatte ich keine so eine feste Verankerung, wie die Zeit ist. Ich wusste es nicht. Sag mal, brauchen die jetzt nicht so lange? Oder war gleichzeitig, oh nein, es ist ja keine Zeit. Die ganze Zeit hab ich Jeff angefeuert. Renn mal ein bisschen schneller. Du kannst doch jetzt nicht ewig hier gucken, welche Schuhe. Nimm einfach, zack, rein damit. Aber er hat es ja nochmal so arrangiert, dass man nicht sieht, dass was geklaut wurde und so. Also man ist da komplett mit drin in diesem Heist, in dieser Zeit, in dieser Bedrängnis, in dieser Hektik und gleichzeitig hat man so eine gelassene Zuschauerperspektive darauf. Und das macht es besonders. Du hast absolut recht. Das ist ein ganz besonderer Heist.
Und dieser Moment dann auch, wo Jeff ausrutscht, dann bei irgendwas muss ja schief laufen, egal wie toll Jimmy das alles durchgeplant hat, ausrutscht und sich irgendwie noch so den Kopf anschlägt und dann erstmal so ausgenockt liegen bleibt. Und dann hat man einfach dann dieses Bild von dem Security-Mitarbeiter, der mit dem Rücken zu dieser Bildschirmwand, wo die ganzen verschiedenen Kameraeinstellungen draußen sitzt und da so gemütlich seine Zimtschnecke isst wie jeden Abend und denkt, er hat jetzt einfach hier wieder ein nettes Football-Gespräch. Und Jimmy, der ihm gegenüber sitzt, die ganze Zeit die Bildschirme im Blick hat und einfach sieht so, scheiße, Jeff steht nicht mehr auf. Ich muss jetzt Zeit gewinnen. So, der Security-Dude darf sich auf gar keinen Fall umdrehen. Und dann quasi im ersten Schritt so tut, als hätte er so einen Nervenzusammenbruch mehr oder minder und dann anfängt er so falsch zu weinen und es geht ihm ja eigentlich so schlecht und hier er ist so neidisch, weil der Security-Typ hat jemanden, zu dem er nach Hause kommen kann. Und dann wird's aber plötzlich so total real, weil er dann halt anfängt zu erzählen, ich habe niemanden mehr und ich habe mein Bruder ist tot. Ich habe meine Frau verloren. Und dann verschwimmen da auch so ein bisschen die Grenzen zwischen, ist das jetzt noch ein Scheme? Ist das jetzt noch der Teil des Scams? Oder erzählt er da wirklich was, was ihn eigentlich fertig macht und was seine Realität ist? Und das fand ich auch eine super interessante Szene.
Er erzählt auf jeden Fall seine Realität. Guck mal, er sagt ja auch, das Erste, was er sagt, ist, what am I doing? Was mache ich hier eigentlich? Ne? Weil jetzt könnte alles zusammenfallen. Und wenn er sterben würde, I'd be gone und dann ist halt nichts mehr da, er hat keine Freunde, er hat keine Kinder und dann, als Jeff aufsteht, klatscht er. Er fällt ja komplett aus der Rolle und klatscht. So beendet er dieses Drama. Und natürlich, alles, was er da sagt, ist zweideutig. Es bezieht sich auf ihn als echte Person, als auch auf seine Fake Gene, den er spielt gegenüber der Security. Und dahinter verbirgt sich eine Technik, die ich aus dem Film The Usual Suspects gelernt habe, die üblichen Verdächtigen. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Einer der, für alle anderen da draußen, einer der besten Krimis ever. Und da ist eben auch eine Person, die eine Lügengeschichte erzählt. Aber diese Lügengeschichte, diese Lüge ist so perfekt, weil alles, was sie erzählt, mehr oder weniger trotzdem in der Realität verankert ist. Sie erzählt, was sie sieht. Sie sieht an der Wand irgendwas hängen und das baut sie in die Geschichte ein. Einen Namen, einen Ort, ein Beruf sogar. Echte, da wird Fiktion mit Lüge verbunden und mit der Realität verbunden, um eine perfekte Lüge zu kreieren. Und genau das macht er auch. Deswegen funktioniert's, weil Gene ist ja kein Schauspieler. Und gerade wenn du improvisieren musst, so wie eben auch in Usual Suspects, ist es leichter, wenn du Realität einfließen lässt.
Das haben wir ja auch in der Folge davor gesehen bei Howards Trauerfeier, wo er dann sagt, eigentlich war er immer neidisch auf ihn in so einem Moment, wo er denkt, er muss jetzt irgendwas sagen, um die Witwe auch so, um zu zeigen, dass er total traurig ist, wie das jetzt alles passiert ist. Und auch da steckt aber natürlich Wahrheit mit drin. Und das, ja, ist super, super interessant. Und wie er dann auch danach aus diesem Raum rausgeht, dann ist natürlich, glücklicherweise ist Jeff dann doch wieder aufgestanden und dann geht Jimmy da aus dem Raum raus, ne? Und das ist so ein bisschen suggeriert, zumindest in dem Moment, vielleicht war das jetzt das letzte Mal, dass er da seine abendlichen Security-Besuch abgehalten hat. Wo man sich aber auch denkt so, aber irgendwie waren das ja jetzt auch, das schien sich ja fast so eine Art Freundschaft zu entwickeln. Und dann kommt aus diesem Raum raus und ist so komplett am Ende erstmal und kurz vor einer Panikattacke. Und ist dann aber doch irgendwie auch aufgeregt und fühlt wieder was. Mhm. Und das finde ich einfach. Und diese Szenen, so mit diesen ganzen verschiedenen Zwischenebenen, wie Bob Odenkirk das einfach spielt und wie man da so mitfühlt, finde ich Wahnsinn.
Und auch wieder von der Inszenierung her und die Bedeutung, die da immer mitschwingt. Was haben wir denn gesehen? Wir haben gesehen, wie Jeff ausgerutscht ist. Und woher kennen wir Jimmy? Er ist berühmt für sein Slippin' Jimmy. Wir haben Slippin' Jeffy gesehen. Gerade. Er wird ja auch Jeffy von der Mutter genannt. Und das ist auch wieder toll inszeniert natürlich, weil sie haben es in einem One-Shot gemacht. Also die Kamera schwenkt so mit ihm mit, während er um die Ecke rennt. Und wenn man genau hinschaut, das hat nämlich heute der, Thomas Schnauz war es? Nee, Peter Gould, der Creator, der hat es getwittert als GIF oder so. Jeff rennt hinter ein Regal und rennt auf der anderen Seite wieder raus und kommentiert das mit Texas Switch. Das ist diese berühmte Technik, dass in einem unsichtbaren Moment, also den man halt nicht merkt als Zuschauer, der Schauspieler mit dem Stuntman wechselt. Wir haben es nicht gesehen, wir waren so invested in das alles. Normale, viele Texas-Switches siehst du. Ah, guck mal hier, der große Schauspieler verschwindet gerade hinter der Couch und wer da jetzt aufsteht, ist natürlich der Stuntman, der sich jetzt umnieten lässt. Nee, hier merken wir es nicht, weil wir selber so invested sind. Wir sind gefangen in dieser Hektik, in all dem und sehen das nicht. So ein perfekter Texas-Switch ist das.
Das Geile an dieser Ausrutschszene ist ja auch, dass sie davor schon so ein bisschen geplantet wird. Dass man einige Minuten davor irgendwie halt sieht, wie die eine Mitarbeiterin, die dann später auch diese Kiste im Empfang nimmt, dass die halt so sehr aufmerksam durch den Laden läuft und dann quasi so Schuhabrieb sieht und dann zu ihrer Kollegin sagt, hier, kannst du dich mal drum kümmern, dass hier geputzt wird? Und dann ist halt offensichtlich der Boden an der Stelle dann ein bisschen später noch nass und deswegen rutscht Jeff da aus. Und das ist wirklich, das greift so gut ineinander und man hat zu keinem Zeitpunkt, finde ich, das Gefühl, okay, dass so dieses somehow Palpatine returned, weißt du, du verstehst immer ganz genau, warum ist das jetzt so passiert, wie greift das ineinander?
Es ist kein dummer Zufall und es ist auch kein Zufall, in den USA würdest du immer so ein Schild hinstellen, Achtung, es ist rutschig, aber das machst du ja nicht, wenn Feierabend ist, es ist ja Schluss, die schließen ja gerade den Laden, für wen sollen sie das Schild hinstellen und deswegen ist es auch logisch, dass er dann an der Stelle ausrutscht und es sind auch diese kleinen i-Tüpfel, die noch mit drauf sind, die auch immer dieses, Jimmy ist eigentlich ein netter Typ zu allen Leuten, auch wenn er sie über den Tisch zieht. Diese Charakterisierung ist immer mit drin, weil er verspricht dieser Frau am Telefon, ja, ihr Blumen zu schicken. Und sie sagt so, nee, brauchen sie nicht, kein Problem. Und dann kommt am nächsten Tag, wird die Kiste geholt und dann sagt ihr Mitarbeiter auch noch, da ist jemand, um die Kiste zu holen und er hat Blumen dabei. So, das ist nur ein Nebensatz, der schon halb im Hintergrund passiert. Aber es sind so diese kleinen Sachen, die auch nochmal zeigen, dass Jimmy ja eigentlich ein Guter ist. Er müsste das ja nicht machen. Ja, und genau deswegen fragt man sich ja auch, geht er jetzt nochmal zu dem Security-Typen oder nicht? Weil das war ja auch ein netter Typ. Ja, macht es oder macht das nicht? Es wäre auch ein guter Zeitpunkt, um damit aufzuhören, so nach dem Motto, okay, jetzt hast du hinter meine Fassade geblickt, jetzt kennst du mein inneres Ich. Es ist mir jetzt peinlich, nochmal mit dir in einem Raum zu sein und dann über Sport zu reden, in dem Wissen, dass im Raum liegt, wie unglücklich ich bin und du das genau weißt. Also es sind beide Möglichkeiten da. So wie die Möglichkeit da ist, kauft er sich dieses Hemd oder jetzt nicht. Er könnte es ja kaufen und einen Schrank hängen.
Nochmal ganz kurz zum Security-Typen. Mhm. Das ist übrigens Jerry aus Parks and Recreation.
Parks and Recreation habe ich immer noch nicht gesehen, aber ich will das gerne sehen, weil ich weiß, dass mir die Serie gefallen wird. Ich kenne ein paar Ausschnitte.
Ja, die ist super. Und da spielt er halt auch irgendwie so einen treu doofen Typen, so ein bisschen, der eigentlich Gary heißt, aber niemand kann sich seinen Namen merken. Und dann haben sie halt einfach irgendwann. Oh, ne? Sie nennen ihn halt immer Jerry und dann hört der halt irgendwann auch darauf und ist immer so ein bisschen so der Fußabtreter. Und dann dachte ich mir schon, als ich ihn dann jetzt in der Folge gesehen habe, so nein, jetzt wird er hier auch wieder über den Tisch gezogen.
Ja, und dann musst du diese ganzen Zimtschnecken essen. Leia hat mir das auch erzählt. Ich meine, das ist eh klar. Wenn man jemanden im Film essen sieht, dann wird die Szene wird ja aus so vielen verschiedenen Perspektiven gedreht und dann auch so oft die Takes wiederholt. Die Leute hören nicht auf zu essen. Sie essen die ganze Zeit. Und er hat am Ende so viele Zimtschnecken essen müssen, dass er sie auch nur noch ausgespuckt hat. Er hat sie schon gar nicht mehr runtergeschluckt. Er hat sie gekaut und dann, wenn Cut war, hat er sie wieder ausgespuckt. Ist ein bisschen traurig. Aber ich glaube, so ähnlich ist es auch. Erinnerst du dich noch an diesen alten Heidi Klum Werbespot, dass sie mal für McDonald's Werbung gemacht hat? Erinnerst du dich noch dran?
Ja, ich glaube.
Da sieht man sie abbeißen. Und ich musste immer so lachen, weil dann ist Schnitt weg, Gegenreaktion von der Person, die ihr gegenübersteht, irgendein Produktionsassistent, Schnitt wieder auf Heidi Klum. Man sieht, dass sie kaut und man sieht, dass sie anfängt abzubeißen. Das Ding ist halt, ich habe immer bei diesem Werbespot lachen müssen, weil man nie sieht, dass Heidi Klum abbeißt und dass sie auch runterschluckt. Sie tut so, als würde sie jetzt in diesen leckeren McDonald's-Burger reinbeißen und als würde sie darauf rumkauen. Aber man weiß einfach, wenn man weiß, wie sowas gedreht wird, das macht sie nicht. Und das ist auch der Grund, warum in Scrubs du nie jemanden essen siehst. Weil es gibt sehr viele Szenen, in der die Leute am Tisch sitzen, zum Mittag in der Kantine. Und sie haben dann irgendwann für sich entschlossen, okay, wir essen einfach nicht, weil das müssen wir so oft drehen. Wir können nicht da sitzen und die ganze Zeit das Zeug in uns reinschlingen. Also essen wir einfach niemals. Das Essen steht immer darum, schon aufgegessen oder sie wollen anfangen zu essen, aber niemand isst. Das ist ein ganz kleines Detail.
Das macht mich in Succession so fertig, aber das ist ja auch so ein ganz bewusstes Ding der Show. Einfach, dass da immer so das unfassbarste Essen aller Zeiten so aufgefahren wird. Aber niemand isst da jemals. Die Leute sitzen immer nur um das mega geile Essen rum und beefen sich gegenseitig, aber der Hummer wird schlecht.
Der Hummer wird schlecht. Ja, genau darum geht's ja auch in Succession dann. Sie sind ja reich, aber es ist ja an die auch, sie wissen ja diesen Reichtum auch nicht mehr zu leben, sondern sie haben andere Probleme.
Voll. Und eine andere interessante Essensanekdote in Bezug auf Schauspiel, ich glaube, das hat Brad Pitt auch schon in mehreren Interviews gesagt, aber ich habe mal seine Schauspiel-Coach in, keine Ahnung, gibt es Coachin?
Ich glaube nicht.
Egal, die Frau, die ihn lange unterstützt hat, auch bei so bestimmten Fragen und was macht man, wenn man im Hintergrund rumsteht und gerade nicht aktiv zum Bild beiträgt, ohne dass man dann dumm aussieht oder so. Und die habe ich mal interviewt. Und sie hat ihm irgendwann gesagt, wenn er nicht weiß, was er mit seinen Händen oder mit seinem Körper oder mit seinem Gesicht machen soll, wenn er jetzt nicht ganz aktiv an der Szene teil hat, dann soll er halt einfach was essen. Und wenn man mal drauf achtet, dann sieht man auch so in 7 oder so, wenn Brad Pitt nur so am Rand sitzt, der isst immer irgendwas.
Ja.
Weil sie ihm das gesagt hat und das funktioniert anscheinend für ihn.
Wir haben ja auch Ocean's 11 erwähnt, da isst er die ganze Zeit. Immer. Da gibt's auch Compilations davon, wie viel er isst in Ocean's 11. Er redet die ganze Zeit auch mit vollem Mund teilweise und schluckt immer erst rund. Es ist Wahnsinn. Das ist schon fast ein Running Gag, glaube ich, tatsächlich. Da hat's nicht nur mit seiner Schauspielerei zu tun, sondern wirklich so, lassen wir ihn essen. Wir finden's witzig, wenn jemand, der nicht so aussieht, als würde er alles essen, was er will. Also aus körperlichen Gründen kann er das ja offensichtlich nicht tun, aber hier tut er es die ganze Zeit. Deswegen ist das da besonders witzig. Diese Folge hier ist auch so voller Details. Also auch dadurch, dass es ein Heist ist. Ich fand diesen Dialog nochmal im Garten so interessant, dass da Gene diese Bezeichnung benutzt, dass es ein Game ist. Du willst auch in dieses Spiel rein. Das ist immer das, was Mike Ehrmantraut immer gesagt hat. If you're in, you're in. You're in the game. Und genau das macht er ja gerade, diese Aussicht auf, du kannst jetzt auch Teil dieses Games sein, dieser Breaking Bad Welt. Und das ist so ein Mike Ehrmantraut Zitat, so ein zwielichtiges. Und das spricht wieder für unsere Interpretation jetzt am Ende der Folge, als er aus diesem Game ja wieder aussteigt. Dieses Game war nur Mittel zum Zweck. Wir dachten, okay, da ist wieder der ganz alte Jimmy oder Saul oder was auch immer. Und am Ende lässt er aber melancholisch dieses Hemd hängen. Ja. Er ist ihm doch nicht so in the game, aber ich glaube, er ist auch nicht komplett raus. Die Sehnsucht nach Kim ist auch hier ganz gut versteckt und ich glaube, vielleicht lüge ich auch, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der es entdeckt hat. Zumindest habe ich es nicht auf Twitter gesehen. Im Reddit war ich jetzt noch nicht. Im Podcast wird es, glaube ich, auch nicht erwähnt. Dieses Telefonat zwischen Gene und der Leiterin dieses Ladens, der Geschäftsführerin. Da sagt sie diese Liefernummer durch von diesem Paket. Und diese Liefernummer von dem Paket fängt halt an mit 1968 und dann A irgendwas. Irgendeine verquere Nummer. Aber es ist, fand ich so auffällig. Ich meine, wie oft hast du schon mal einen Lieferschein in der Hand gehabt? Wann fängt schon mal ein Lieferschein an mit einem Jahr? Also 1968 kommt ja, also mit einem.
Das ist wohl eine Anspielung, habe ich jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder ob das auch nur eine Theorie ist, aber auf hier, warte. Hier, 2001, Odyssee im Weltraum, glaube ich. Da gibt's auch irgendwie so eine.
Also da ist der Film ist von 1968 gedreht worden, glaube ich, 2001.
Genau, aber auch irgendwie weiter zusammenhängend, da gab es irgendwas. Ich habe heute früh noch nebenbei bei meinem ersten Kaffee noch so YouTube-Theorie-Videos zufolge geguckt, um ehrlich zu sein. Ich krieg's gerade nicht mehr richtig zusammen, aber das war wohl die Theorie. Was ist deine Theorie mit Kim?
Ich glaube, die ist besser, meine Theorie. Zuerst habe ich gedacht, okay, das ist offensichtlich ein Geburtsjahr. Das könnte ja hinkommen bei den Schauspielern. Dann gucke ich nach. Bob Odenkirk war, glaube ich, 64 geboren oder so. Hier Ray Seahorn wurde 1972 geboren. Das hat mit nichts zusammengepasst, auch nicht mit den Seriencreatern und so. Ich dachte, warum 1968? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich google nicht die Geburtsjahre der Schauspieler, sondern die Geburtsjahre der fiktiven Figuren. Die gibt's nämlich auch. In diesen diversen Breaking Bad-Wikis und so. Und Saul Goodman ist demnach 1960 geboren, also Jimmy McGill ist 1960 geboren. Und Kim Wexler ist 1968 geboren.
Okay.
Das ist das Geburtsdatum von Kim. Und das hat er einfach so in diesen Fake-Lieferschein so mit eingebaut, weil er hat den ja geschrieben. Also da ist so eine Sehnsucht nach ihr drin.
Das finde ich eine süße Theorie.
Ja. Also mir fällt auch jetzt keine bessere Erklärung ein und ich würde es jetzt einfach so stehen lassen, auch wenn es eine andere Erklärung gibt.
Ja, wir sagen
gibt.
Einfach, dass es jetzt ist so. Das ist Fakt.
Er ist ja in Nebraska. Du hast 51 Bundesstaaten in den USA zur Auswahl und er geht nach Nebraska. Die Heimat von Kim Wexler. Und jetzt hier das Geburtsdatum. Da ist eine tiefe innere Sehnsucht von ihm nach ihr, die ihn nie losgelassen hat. Die konnte er mit seinem Alias Saul Goodman überspielen. Wegschieben von sich. Aber der echte Jimmy ist nicht so.
Ich bin sehr gespannt, was dann noch kommt, worüber ich gerne noch kurz mit dir reden würde. Wahrscheinlich war das bisher, ich muss deine ganzen anderen Better Call Saul-Folgen noch nachholen, um ganz ehrlich zu sein. Aber ist auf meiner Liste.
Oh, danke.
Hatte die letzten Tage nicht so viel Zeit. Vielleicht hast du da jetzt auch schon in jeder Folge drüber gesprochen, aber deswegen müssen wir dann jetzt vielleicht auch gerade deswegen auch nochmal drüber sprechen. Wann kommen Walt und Jesse? Weil die gängige Theorie war ja, dass das eigentlich diese Woche gut passen könnte. Gab es ja auch die Geschichte, dass Nippy angeblich mal bei IMDb, also dass sie da auch als Schauspieler mitgelistet waren
nicht.
Für die Folge?
Das weiß ich nicht. Aber IMDb ist auch nicht mal die 100% richtige Quelle. Es gibt irgendwo auch wieder bei IMDb habe ich gesehen, dass ihr Foto irgendwo für eine Folge verwendet wurde, aber das kann ja auch nur Placebo sein. Also ich habe darüber tatsächlich noch nicht so fantasiert. Jetzt, wo wir nur noch 3 Folgen haben, bin ich mir relativ sicher, dass es die nächste oder die übernächste Folge ist. Weil ich glaube, die letzte Folge muss sich ihm widmen und ich hoffe, Kim widmen. Ich glaube, es ist die nächste. Ich glaube, die nächste Folge spielt in der Saul-Timeline wieder. Das ist meine Theorie. Wir hatten jetzt Gene-Timeline, eine ganze Folge der Gene-Timeline gewidmet. Wer hätte das gedacht? Es wurde angedeutet. Und zwar, wir werden es einen Tag vorher, sage ich dir, werden wir es mehr oder weniger erfahren. Weil was sie sehr geil machen bei dieser zweiten Staffelhälfte ist, die haben immer so geile Promo-Bilder, die sehr künstlerisch sind, sehr verkünstelt sind und gleichzeitig, also wirklich wie die Faust aufs Auge auf die Folge passen, wenn du sie gesehen hast. Also diese erste Folge, diese Point-and-Shoot nach dem Mid-Season-Finale, die hatte ein Meer von oben fotografiert, schwarz-weiß und eine ganz kleine farbige Kakerlake. Eine ganz kleine Kakerlake, die an diesem Strand entlang läuft, ne? Und das Meer eben für Howards Tod und die Kakerlake, die, wie Lalo bezeichnet ihn ja als Kakerlake, die für Saul Goodman steht, dass er ja auch mit Schuld ist daran, dass Howard gestorben ist. Das hat dieses Poster symbolisiert. Dann gab es ein Poster, das muss ich überlegen, das war so ein Aschenbecher von Howard Hamlin, nicht von Howard Hamlin, von HHM, zerbrochen und auf einem schwarz-weißen Tisch wieder und eine Zigarette mit der Asche nur auf dem M, das McGill. Der verbrannte McGill, der zerbrochene Aschenbecher HHM fällt auseinander, es gibt eine Trauerfeier, lauter so ein Kram. Bei diesem Poster war es die Zimtschnecke auf dem Teller, halb aufgegessen, und der Ring von ihm. Der Ring, den er wie ein Kostüm, ein Superheld, der sein Kostüm weggesteckt hat, das holt er ja aus dem Schrank wieder raus, dieser Ring. Und den dreht er ja auch, bevor er zum ersten Mal bei der Security reingeht, die alte Nummer, dass er an diesem Ring dreht und dann erst klopft. Dieses Poster war komplett schwarz-weiß, ohne farbiges Element. Und das eben anders als die anderen. Und da hätte man schon drauf kommen können, oh Moment mal, könnte die Folge nur in der Teen-Timeline spielen. Hatte ich jetzt auch bisher nicht als Theorie gehört oder so. Aber es gibt diese kleinen Hinweise, zumindest auf die Timeline, in diesen Werbeplakaten. Und die kommen einen Tag vorher raus, ich glaube montags. Also tatsächlich, am Montag könnten wir zumindest ahnen, ob Walt und Jesse in der Folge vorkommen. Es wäre mein Tipp, das oder die Folge drauf.
Ja, nee, aber das klingt sinnvoll. Ich bin mal gespannt, weil es gab ja, wie gesagt, ich weiß, ich habe es noch nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, ob du da vielleicht bei der letzten Folge auch schon drüber gesprochen hast, aber da gab es ja auch in Fankreisen sehr viel Diskussion darüber, in welchem Jahr man jetzt mit der Saul-Timeline ist und wie groß dieser Time-Jump tatsächlich ist zwischen dieser Trennung. Und er wacht jetzt endgültig als Saul auf in seiner Protzhütte mit seinem furchtbaren Bart und so. Und da gab es ja auch verschiedene Hinweise in der Folge, die da irgendwie gesät wurden, die sich zum Teil auch so ein bisschen widersprochen hatten. Ich bin so das Lager, was glaubt, dass wir in der Breaking Bad-Timeline jetzt sind.
Glaube ich auch, ja.
Mit der Saul-Timeline. Und deswegen dachten viele Leute, ah, okay, jetzt in der Folge kommen sie dann. Ich finde es ganz smart, dass sie da jetzt nicht genau das nachgeliefert haben, was man wahrscheinlich gedacht hat, wenn man sich dachte, okay, jetzt ist Saul richtig da, sondern erstmal wieder was anderes. Aber ich fand es auch wichtig, dass wir jetzt nochmal wirklich so eine komplette Folge Gene bekommen haben, weil der davor ja auch immer nur so kurz so reingetröpfelt wurde, storymäßig, und dann ja auch so lange nicht mehr so richtig präsent war, dass es sich für mich super unnatürlich und seltsam angefühlt hätte, wenn dann, keine Ahnung, die letzten beiden Folgen dann komplett Gene hätten sein müssen zum Beispiel, damit man irgendwie da noch was storymäßig über die Bühne kriegt, worauf man schlussendlich dann sowieso hinauslaufen muss. Das fand ich sehr, sehr smart, aber das eigentlich ist ja auch gar nicht mehr so viel da jetzt so oder auch so gut wie gar nichts in der Saul-Timeline, was man noch erzählen muss oder noch so abschließen muss.
Ja.
Aber wenn, dann machen sie es, glaube ich, in der nächsten Folge. Also da bin ich mir jetzt relativ sicher.
Ich finde es also schön, wie unvorhersehbar diese letzte Staffel ist. Eigentlich schon fast so ähnlich wie bei Breaking Bad damals. Also da hat man sich auch bei der fünften Staffel damals gedacht, so braucht man das wirklich noch? Und hier ist es so, ja gut, wird das halt darauf hinauslaufen, großer Endkampf mit Lalo und dann sind wir auf einmal bei Breaking Bad und dann haben wir jetzt die Vorgeschichte erfahren. Nee, überhaupt nicht. Die springen hier in Timelines, die haben Lalo nach der achten Folge abgemurkst. So, what the fuck? Diese Serie überrascht uns immer wieder. Und das finde ich so, so erfrischend, dass ich wirklich eigentlich nicht den geringsten wirklichen Schimmer habe, worauf das alles hinausläuft. Gerade weil jetzt, wir sind jetzt zeitlich nach allem, was vorher war. Das ist ja alles möglich. Und das ist das bestmögliche Prequel, das man hätte machen können. Es erzählt dir nicht nur, was vorher passiert ist, sondern jetzt, wenn du jetzt Breaking Bad siehst, siehst du es auch mit anderen Augen. Du verstehst mehr, wie Mike tickt. Du verstehst mehr, wie Gus Fring tickt. Saul Goodman ist jetzt eine tragische Figur für dich. Vorher war er nur ein Comic Relief. Jetzt ist Saul Goodman eine unfassbar tragische Figur. Jeder Moment, ich werde danach Breaking Bad rewatchen, jeder Moment in Breaking Bad mit ihm wird jetzt einen ganz bitteren, melancholischen Beigeschmack haben. Unfassbar. Und das war ein Prequel, was wir hier gesehen haben bis jetzt. Also, du weißt ja, oh, am Ende kann er nicht sterben, weil das ist ein Prequel. Ah, dachtet ihr. Und zack, Timeline. Na, und sind wir in der noir-mäßigen Gene-Timeline, in der noch alles möglich ist. Ein Happy End, genauso wie ein besonders tragisches Ende. Und es passt alles so wunderbar ineinander zusammen und ist gleichzeitig so unfassbar unvorhersehbar.
Ich habe eine Frage noch an dich, weil ich da auch schon sehr lange drüber nachdenke. Was glaubst du, wen wir jetzt in den letzten Folgen nochmal sehen? Weil wenn wir uns zum Beispiel jetzt so Gus angucken als Charakter, dessen Arc ist eigentlich abgeschlossen. Ja. Wir hatten in der Folge in der Woche davor nochmal sehr viel Zeit mit ihm und haben auch nochmal was ganz anderes gesehen. Aber eigentlich muss man mit ihm nichts mehr erzählen. Mike könnte man theoretisch auch sagen, okay, der hatte auch nochmal diese Szene mit mit dem Vater von Nacho, die ja auch sehr tragisch war, sehr traurig war und Mike sicherlich nochmal so in seinen Grundfesten auch irgendwie erschüttert hat, den müssen wir eigentlich auch nicht mehr sehen. Bei Kim bin ich mir extrem sicher, dass wir die nochmal sehen. Die werden die nicht damit einfach verabschieden, auch wenn das auch ein starker Abgang wäre, ein tragischer Abgang.
Im wahrsten Sinne des Wortes war es ein Abgang.
Was glaubst du, wen sehen wir auf jeden Fall nochmal?
Das ist echt gute Frage. Das kommt darauf an, wie sinnig sie Walt und Jesse eingebaut haben. Also, was ist ihre Rolle, warum sie nochmal vorkommen müssen? Es muss halt mehr sein als ein Cameo. Und ich glaube, das ist auch mehr als ein Cameo. Das war ein Cameo, den sie unter größter Geheimhaltung gedreht haben. Die haben sie mit einem Privatjet oder irgendwie so eingeflogen. Dann wurden sie direkt abgeholt, in ein Airbnb gebracht, nicht ein Hotel, damit die keiner sieht. Niemand hat das mitgekriegt. Die waren quasi gefangen zwischen Set und Airbnb, haben ihre Sachen gedreht und sind wieder gegangen. Das macht man. Man macht so eine große Geheimhaltung nicht, nur des Cameos wegen. Weißt du, Marvel, okay, Cameo mit Teaser auf, hey, der nächste Film wird viel besser als der hier. So, ne? Dafür ist das Zeug da. Aber hier, sie haben uns im Vorfeld gesagt, dass sie da sind. Als Werbemittel, aber auch als, da ist ja noch so viel mehr dahinter. Das könnt ihr euch ja eh nicht vorstellen. Deswegen können wir euch sagen, dass sie da sind.
Ich glaube, einer der Verantwortlichen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das war, aber das habe ich heute früh auch irgendwo gelesen, meinte, dass er bisher noch keine Theorie online gesehen hat, die richtig vorausgesagt hat, wie dieser Gastauftritt dann irgendwie aussehen wird. Deswegen bin ich halt super gespannt. An sich wird's, glaube ich, Sinn machen, weil Mike da ja auch so ein bisschen, da ja auf jeden Fall auch immer sehr mit drin hing in dieser Saul-Wall-Jesse-Sache, kann ich mir vorstellen, dass der in dem Zusammenhang nochmal auftaucht.
Ich möchte wegen dieser Unvorhersehbarkeit dieser Serie, möchte ich einfach eine andere Anekdote erzählen. Die habe ich zwar letzte Folge erzählt, aber egal. Als Tony Dalton, der Lalo-Darsteller, erfahren hat, dass er sterben wird, also bevor er das Skript gekriegt hat, haben sie ihn angerufen. Das ist ja das Übliche. Man ruft, die Produzenten rufen ihn an und sagen ihm, hey, pass auf, in Folge 6, 8 stirbst du. Ist halt so. Und er hat das erfahren und er ist aber, was? In 6, 8 schon? Von 13? Okay, und die am anderen Ende haben gelacht, genau wie du gerade. Er hat es nicht glauben können und Peter Gould und Vince Gilligan haben am anderen Ende des Telefons einfach nur gelacht und zwar so diebisch, so richtig wie Joker. Ja, also, ja, weil du hast keine Vorstellung, warum, aber es ist perfekt, du musst da sterben. So, jetzt wissen wir es ja so ein bisschen. Er ist ja wieder Joker eigentlich, er ist der Katalysator der Geschichte. Alles, was er macht, er ist nicht der ultimative Antagonist, sondern alles, was er macht, sorgt für die Ereignisse, die dann da passieren und noch größeres Drama auslösen, eben die Trennung von Kim und Jim. Und deswegen, es ist alles so unvorstellbar für uns. Ich fühle mich da ganz schwer, irgendeine Prediction zu machen. Du hättest mich, ich hätte ja unter Folter, hätte ich dir, also, wenn ich dir irgendwie 10 Theorien hätte ausspucken müssen, was in dieser Folge heute passiert. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es eine komplette Gene-Timeline-Folge ist in Schwarz-Weiß. So, voll. Never. So, wirklich, es ist alles möglich zwischen Happy Ending und besonders tragisch. Und das haben sie auch hier. Das Letzte, was er zu der Frau sagt, ist ja, so after all that, a happy ending. Und dann ist die nächste Szene, dass er die Krawatte und dieses Hemd da hängen lässt. Und es ist super melancholisch. Es ist alles möglich innerhalb kürzester Zeit in dieser Serie und das ist das Schöne daran.
Glaubst du, dass Jimmy weiß, dass Lalo tot ist? Weil wenn ich mich richtig erinnere, sagt Mike ja nur, er wird nicht wiederkommen. Ja. Macht euch keine Gedanken, er wird nicht wiederkommen. Es wird ja nicht explizit ausgesprochen. Mhm. Ja, der ist tot. Wir haben den begraben. So.
Das war halt ein Plot-Hole-Stopfen. Weil sie haben ja Lalo umgebracht. Aber als Saul Goodman eingeführt wird in Breaking Bad, ist er sich nicht sicher, wer ihn da gerade umbringen will und hat Lalo euch geschickt. Weil er fragt ja in der Szene, als der Mike ihm das sagt, sogar extra nach, ist er jetzt tot oder nicht? Er wird nicht mehr wiederkommen. Mike sagt es extra so, damit im Hinterkopf zumindest die Möglichkeit ist, dass Lalo vielleicht doch noch lebt. Weil angesichts eines Pistolenlaufs an seinem Kopf, dann ist ganz schnell in seinem Hinterkopf wieder, okay, Lalo ist doch da. Weil sie haben mir ja schon mal gesagt, dass Lalo tot ist oder nicht wiederkommt und haha, hat nicht geholfen.
Aber sagt er, weil ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, deswegen frage ich. Ich stelle nicht in Frage, dass du dich falsch erinnerst, aber ich erinnere mich vielleicht falsch. Sagt er, wenn ein Breaking Bad eingeführt wird, hat Lalo euch geschickt oder sagt er sowas wie, ist es wegen Lalo?
Nee, er sagt, did Lalo send you? Also, okay. Also fast wortwörtlich habe ich es, glaube ich, auch richtig, weil ich habe mir das auch noch mal ein paar Mal angeguckt, diesen Clip. Ich war es nicht, Ignacio war es, hat Lalo euch geschickt. So in der Übersetzung ungefähr, sagt er es. Und deswegen ist es zum Glück dann so offen gelassen worden, damit es überhaupt Sinn ergibt. Und angesichts des möglichen Todes macht es auch komplett Sinn, dass er, auch wenn er selber bis jetzt, bis dahin zumindest dachte, dass Lalo tot ist, ist nochmal hinterfragt. Weil er hat schon wieder eine Knarre am Kopf. Und das kennt er ja so von Tuco. Der hat das ja auch so mit ihm gemacht, genau so. Also es ist typisches Kartellverhalten, jemanden in die Wüste rauszuschleppen, Sack über dem Kopf, dann Sack wieder runter vom Kopf, Waffe am Kopf. So kennt er das, so ist es ihm beigebracht worden und deswegen passt das dann auch so gut.
Ich kann mir vorstellen, dass die Salamancas auf jeden Fall nochmal auftauchen, so kurz vorm Schluss. Das könnte ich mir vorstellen, weil da hatte man zuletzt ja fast ausschließlich Lalo gesehen, den ich über alles liebe und ganz, ganz toll. Das ist ein ganz toller Charakter. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwie Hector oder so taucht, glaube ich, nochmal auf und sei es am Rand. Ich überlege halt verzweifelt die ganze Zeit, was kann in der Saul-Timeline noch passieren, was Sinn macht.
Schwierig. Es ist ja auch so eine Dualität, die hier in seiner Figur. Ich glaube, wir haben halt kein absolutes Verständnis dafür, wo Gene jetzt am Ende dieser Folge wirklich steht. Wir haben ja auch schon über das Ende, das kann man so oder so interpretieren. Wir sind ja relativ nah bei der Interpretation, aber ist es jetzt eine Sehnsucht danach oder ist er froh, das von sich wegzulassen? Ne? Holt er diese Klamotten nicht, weil er sie sich nicht leisten kann? Oder weil er wirklich nichts mehr damit zu tun haben möchte? Das ist alles noch so schön vage und wir werden das in den nächsten Folgen erfahren. Und wie nah er auch immer an dieser alten Rolle des Saul Goodman ist, ich finde, das merkt man hier in der Folge an dem schönen Moment wieder bei dem Telefonat mit der Geschäftsführerin. Ganz am Ende bedankt er sich bei ihr. Er bedankt sich bei ihr, thank you, dafür, dass sie ihm hilft, guckt dabei in den Spiegel und zeigt mit dem Finger auf sich selbst. Das ist eine Saul Goodman Geste.
Ja, siehst du mal, das habe ich gar nicht.
Ich habe es auch nicht gesehen. Das hat eine Leia gesagt. Also Credit an Leia. Ich hätte es auch nicht gesehen. Ich hätte mir das Thank You sogar aufgeschrieben, weil das hat er irgendwie so schön betont. Aber sie, also, er guckt in den Spiegel, er bedankt sich bei sich selbst. Und ich so, fuck, stimmt! Wahnsinn, oder? Dieser Subtext, der da so mit drin steckt. Und deswegen lohnt es sich ja auch, bei dieser Serie Folgen einfach mehrmals zu gucken. Ich finde immer, so ein Podcast wird im Ganzen gar nicht gerecht, weil wir jetzt so, weißt du, höchstens mit ein paar Notizen über diese Folge reden, sogar länger als die eigentliche Folge ist. Und trotzdem werden wir nie alles ergründen können. Und ich glaube, auch in 10 Jahren, wenn wir die Serie rewatchen, wird es uns genauso gehen. Selbst mit dem Wissen, wie sie ausgeht.
Voll, aber ich finde, das ist ja auch das Schöne daran und das zeigt ja auch einfach nochmal, wie gut das ist, dass man da für sich auch sehr, sehr viel drin findet oder vielleicht auch viele Verknüpfungen für sich herstellt, die von den Verantwortlichen vielleicht gar nicht bewusst so getroffen wurden, aber die für einen selbst halt irgendwie Sinn machen oder wo man sich denkt, ja, das erinnert mich an die Szene und für mich ist es so eine Spiegelung und das macht jetzt Sinn. Oder jetzt sehe ich Szenen aus Breaking Bad komplett anders und gucke die Serie nochmal komplett von vorne. Ich finde wirklich, also ich hänge auch krass viel in dem Subreddit ab. Ich weiß noch nicht, wie ich das Loch stopfen soll, was nach dem Ende von Better Call Saul zurückbleiben wird. Und ich weiß aber einfach nur, dass ich wirklich nicht bereit bin, mit diesem Serienuniversum abzuschließen. Ich möchte nicht, dass es aufhört, weil es gibt keine Serie, die so ist wie Better Call Saul, die so erzählt ist, die diese Ruhe hat und die einem dann trotzdem immer so unvermittelt immer wieder richtig tiefe Magen trifft. Das ist für mich ganz, ganz besonders und ich hätte gerne lieber noch 30 weitere Folgen. Ich kann mir auch vorstellen, einfach eine Serie Gene im Einkaufszentrum und die kleinen Tricks, die er da abzieht und wie er sich mit dem Security Man über Football unterhält, würde ich mir auch reinziehen. Gebt mir davon auch 5 Staffeln. Alles gut.
Ja, ja. Er sagt an einer Stelle auch, call me Gene. Ganz am Anfang, als er Jeff trifft und mit neben der Mutter sitzt, Call Me Jean. Von mir aus kann die nächste Serie Call Me Jean heißen und das ist mir dann auch egal. Perfekt, ich guck das, ich guck alles, was die machen. Ich glaube auch, dass sie nicht 100% bereit sind, das Universum loszulassen, sonst hätten sie El Camino nicht gemacht. Sonst gäbe es auch Better Call Saul gar nicht. Also es ist auch nicht Vince Gilligan alleine, der hat ja hier Breaking Bad gemacht und sein Co-Produzent war eben Peter Gould und Peter Gould hat ihn zu Better Call Saul auch so mit überredet und jetzt sind beide halt die Showrunner davon und sie sagen zwar, wenn jetzt Better Call Saul erstmal vorbei ist, dann müssen sie erstmal Pause machen, sie können auch keine Wüste mehr sehen und so, aber ich hoffe, dass sie diesem Universum nie ganz den Rücken kehren, weil da kann man ja auch so viel erzählen. Es muss ja auch nicht immer mit den alten Figuren sein, die sich dann 20 Jahre jünger spielen, aber offensichtlich 10 Jahre älter aussehen. Es ist so viel möglich, diese Bildsprache. Ich will mehr von denen. Ich kann nicht aufhören, das zu gucken, wirklich. Es ist auch dieser letzte Shot, den wir da gesehen haben. Eine Doppeldeutigkeit, die ich noch erwähnen möchte, ist, diese sechste und letzte Staffel beginnt im allerersten Shot mit sehr vielen bunten Krawatten, die in Zeitlupe an der Kamera vorbeifliegen, in eine Kiste rein, weil sie die Wohnung ausräumen von Saul Goodman. Und diese Folge endet mit einer Krawatte bei einem bunten Hemd in schwarz-weiß, während ein Jean sich davon entfernt, sich von Saul Goodman entfernt. Das ist der letzte Shot hier. So, also diese Closure. Welche Serie hat so eine Bildsprache? Mir fällt keine ein. Und mit jeder weiteren Folge, auch mit dieser Folge, klettert Better Call Saul in meiner Liste der besten Serien aller Zeiten immer einen Platz höher. Immer höher, immer höher. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, wenn sie das Ende nicht verkacken, ist das die nach Sopranos für mich die beste Serie aller Zeiten. Und das hätte ich selbst ich nicht am Anfang der Staffel gesagt. Weil, wie wollen sie das schon zu Ende bringen? Relativ 0-15, keine Ahnung. Im besten Fall wie Breaking Bad. Ich finde, dass Breaking Bad ein 0-15 Ende hat, wenn der Böse stirbt. Weißt du, was ich meine? Da war Sopranos wesentlich cleverer. Aber dann für sich ist Breaking Bad natürlich eine fantastische Serie. Aber Breaking Bad hat nicht das perfekte Ende für mich. Aber wenn jemand auf dem Weg zu einem perfekten Ende ist, mit einem perfekten Weg, dann ist es Saul Goodman in, also Better Call Saul. Und ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie in der Serie. Diese Sprünge zwischen den letzten Folgen in der letzten Staffel, das gab's ja noch nie.
Man muss ja auch vor allem sagen, gerade was das perfekte Ende angeht, das ist ja nochmal umso schwerer, wenn man eine Prequel-Serie im Endeffekt macht. Weil da, du eigentlich weißt du ja, du glaubst ja zu wissen, was das Ende der Erzählung ist. Aber allein, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass sie diesen Zeitsprung dann zu Jean haben und so, das ist so ein Geniestreich. Ich hab oft Angst, wenn Serien, die ich sehr gerne mag, aufs Ende zugehen, weil ich immer denke, oh Gott, wenn ihr das jetzt kaputt macht, dann werde ich die Serie für immer hassen und niemals darüber hinwegkommen. Und ich habe aber ein für meine Verhältnisse wirklich absurd unerschütterliches Vertrauen in alle Beteiligten, dass sie das geil zu Ende bringen. Und da muss in meinen Augen echt was unfassbar schief gelaufen sein, wenn das nicht auf eine Art und Weise endet, die ich genauso lieben werde wie die ganzen letzten Folgen.
Das hat Fabian Döhler, der in der letzten Folge mein Gast war, so schön gesagt, wenn die ihn jetzt anrufen würden und sagen, überweis uns mal bitte per PayPal 50.000 Euro, damit wir die letzte Folge drehen können, uns fehlt Geld, er würde das einfach so machen. Also,
er hat, glaube ich, aber auch einfach das Geld, Fabian Döhler. Hat, glaube ich, auch einfach das Geld. Das muss man jetzt auch mal so sagen.
Das kann auch sein, wenn ich mal so ein Auto so betrachte. Aber dieses unerschütterliche Vertrauen.
Love you, einfach. Fabian, kein Diss.
Ja, aber dass die Serie für ihn ein nigerianischer Prinz ist, dem er vertraut, das ist schon ein sehr großes Lob, finde ich. Und das ist doch ganz schön. Es gibt noch eine schöne Anekdote, die ich gerade erst die Tage gelesen habe, zu dem, was du gerade gesagt hast, wie wichtig ein gutes Ende ist. Den möchte ich noch ganz kurz anmerken. Es gibt diesen Film Anchorman, kennst du ja bestimmt, das ist ein Kultfilm.
Ja, natürlich.
Absoluter Kultfilm. Und der ist von Adam McKay. Und Adam McKay hat erzählt, dass er damals nicht verstanden hat, als sie den Film Testpublikum vorgeführt haben. Die haben durchgehend gelacht. Alle fanden es super, alle hatten eine tolle Zeit. Aber im Bewertungsbogen zu dem Film hat das Testpublikum den Film richtig abgewatscht. Richtig durchschnittlich, wenn nicht unterdurchschnittlich. Und er hat das nicht verstanden. Die haben doch alle gelacht, die fanden es alle cool. Wo ist das Problem? Und dann hat sein Editor zu ihm gesagt, du hast den Hund am Ende umgebracht. Das ist das Problem. Dieser Hund, der wird immer am Ende, glaube ich, von der Brücke getreten oder so im fertigen Film und kommt dann wieder zurück. Aber in der ursprünglichen Version ist der Hund tot gewesen. Und diese kleine Sache, dass der Hund stirbt Und das zieht das Publikum so runter, dass der Film komplett abgewatscht wird. Das ganze Ende ist quasi im Arsch. Und dann haben sie es nachgedreht und dann kommt der Hund halt zurückgelaufen und ihm geht's gut. Das ist alles, was sie geändert haben. Zack, Kultfilm. Kultfilm beim Testpublikum, Kultfilm beim Publikum da draußen. Es hängt wirklich noch viel mehr vom Ende ab, als wir alle denken.
Vielleicht taucht der Goldfisch nochmal auf und wird getötet.
Ach Gott.
Und dann ist alles vorbei und die Leute rasten aus und hassen ja. alles. Nee, ich bin da froher Hoffnung und ich werde mich bei dir melden, wenn ich neue Theorien gefunden habe. Und dann müssen wir die auch ohne Mikro diskutieren.
Sehr gerne.
Unbedingt.
Aber wenn ihr nicht verpassen wollt, was Lisa vom Ende von Better Call Saul hält, dann müsst ihr mal bei Streamgestöber vorbeischauen, dem offiziellen Moviepilot-Podcast, weil da werdet ihr über das Ende ja reden, hast du ja gesagt.
Genau, ich weiß noch nicht, ob ich selbst dabei sein werde. Wir müssen da nochmal gucken, wer sich danach emotional dazu in der Lage fühlt nach dem Finale. Aber ich glaube, ich werde dann zumindest eine Sprachnachricht dazu geben, wenn ich nicht selbst mit dabei bin. Wir sprechen da immer in wechselnder Konstellation über Serien. Ich habe da zuletzt über die dritte The Boys Staffel geguckt, die für mich auf jeden Fall auch kurz hinter Better Call Saul auf jeden Fall am Ende des Jahres in meiner jahresbesten Serienliste sein ja. wird. Aber ansonsten werde ich definitiv meine Gedanken twittern, glaube ich. Meine weiterführenden Gedanken zu Better Call Saul, da könnt ihr mir unter Anti-Alles-Lisa folgen.
Ja, da ist ja auch Anti-Alles, das kann ich schon sagen. Nein, Quatsch.
Aber auch voller Liebe.
Voller Liebe, das stimmt tatsächlich. Es ist aber auch voller sexueller Anspielung. Kann man das teasern, ohne es zu...
Ist dem so, da muss ich mal drauf achten.
Echt jetzt? Also gerade heute hast du, glaube ich, erzählt, dass Timothée Chalamet in derselben Stadt ist.
Das ist keine sexuelle Anspielung. Ich habe lediglich habe ich meine Freude darüber geäußert, dass sowohl Timothée Chalamet als auch ich zur gleichen Zeit in Venedig bei den Filmfestspielen sein werden.
Ja, und dann darunter wurde das Bild gepostet und ich glaube, du hast es geliked oder kommentiert aus The French Dispatch mit der Chefredakteurin und Timothée Chalamet in einem Bett.
Ja gut, da habe ich mich von French Dispatch einfach komplett abgeholt gefühlt, das muss ich schon auch sagen. Da habe ich mich auf dem Bildschirm gesehen.
Oh Gott, stell dir vor, ich würde sowas über Emma Stone die ganze Zeit twittern. Ich glaube, ich würde sehr schnell meinen Beruf verlieren. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht tun. Aber ich finde es sehr charmant. Ich folge dir wirklich sehr, sehr gerne auf Twitter. Ich habe viel zu lachen bei
dir. Dankeschön, das freut mich. Ja. Ich folge dir auch sehr gerne.
Oh, das ist nett, dass du das sagst. Vielleicht sprechen wir jetzt dann auch wirklich bei Gelegenheit wieder. Und wenn es halt off-Mikro ist, ist auch egal, weil das ist halt eine Serie. Ich muss auch die ganze Zeit drüber reden. Es brennt mir einfach unter den Fingernägeln. Ja, vielen Dank, dass du mein Gast warst. War ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch.
Fand ich auch. Danke für die Einladung. Und ich drücke mir jetzt mal selbst die Daumen, dass wir ein Happy End für die Serie kriegen. Ja. Das ist mein Wunsch.
Und dann lass mich als Schlusswort einfach noch mal Jimmy zitieren mit After all that, a happy ending.